Goodbye and hello. Yeah, this is a podcast, which is to be in itself a punch against you, my fucking listeners. Oh, welcome, dear listeners. So, I was talking last time about this text, Faustschlag, the punch against the listeners. And we're not going to read this today because I have lots of stuff prepared here and more important business to do. So, dear listeners, don't let yourself be scared by my, well, hilarious mood. I'm simply in an exaggerated or somehow gay mood. You know, gay is a beautiful word. It could mean, which means something like, splendid, gay, I'm simply aware of the fact that this is to become the episode number 200 of, of course, I won't give it the number 200, but I'm counting exactly if we stick to mathematics and count all the numbers of my podcast. This is already number 200, but of course there are parts missing, some episodes. Some numbers missing, then there's the TSY episodes intermingled, and therefore we already now somehow arrive at 200, and therefore, yeah, this is a big celebration. This is a big day for me. I mean, can't even put my mind on this. What does this mean for me in my life and my podcast? Which, of course, my podcast is the most important part of my life. And, well, sorry. Sorry to you girls, maybe just love will never be that important as it might be for you. But let's analyze this scientifically. I want to read Eva Illus again, because every time I think I read it, it was really interesting, agreeable, or joyful. And, wow, gotta explain this to you, all my listeners. And, wow, yeah, this is, this official number of this podcast episode is, of course, 187. Well, this is this code, right? Didn't think of this, but this is somehow in pop culture, hip-hop culture. It's a police code in Chicago, I think, used for announcing there's someone dead. Of course, in Chicago, there's always these shootings. And I think that over this way, somehow it developed into this pop culture expression, or graffiti is always stating 187. And this simply means that, or I don't know, it's simply like a threat. I'm going to kill you, or I don't know what it means. But it's kind of a cool number, right? And, wow, so let's really celebrate it and let's really get aggressive today. Wow, this is such a coincidence again. And so, dear listeners, dear comrades, also gotta tell you that, you're important to me, but also I have to emancipate myself. Can't always just speak from this communist standpoint. And yeah, so this was a one of a time. Last time it was a hilarious episode. Wow, this is really, wow. It was not so understandable, of course, all my thoughts and theories about how to tackle, how to talk about fascism today. But never mind, we have to make some progress. I just have to get out all my thoughts and can't then go back on it and reflect every time. Just, I've started here in English because I wanted to announce the plan for this program. This is going to be a long podcast if I can do it, if I can stand my man, as we say in German. I don't know, it might exist in English too. And, so special greetings to this girl, Spring, I called you. I gave you this surname, this nickname. And Spring, thank you so much for your message there on Bumble. I didn't even see it until now, but yeah, I falsely claimed 2 weeks ago, I think, in some episode number 14, TSY, I think it was, that you hadn't replied to me and therefore I had to cross you off my list of possible lovers. It doesn't have to go all that rapidly, like I always used to say. Therefore, it's totally explainable to not reply also. And yeah, I greet you warmly and say to all of you girls that, yeah, there can't be a wall. I mean, there can't be separate lists of girls where I say one falls into this category and the other and other. It's not really possible to differentiate. You're all welcome to me, and it has to be seen in which path between which individuals there can be established a line of communication. And it could be, I would be grateful for everyone, of course not everyone is somehow, it's not possible to feel that connected to any single individual being, but all of you girls that I keep mentioning here are in a way very welcome to me and would really appreciate a physical encounter. And it's really stunning that with none of you this happened, or at least in the last month, right? I mean, I didn't even have a date since back then in March with you, Spring, with one girl, of course, from Kenya. But I told her that, yeah, in her case, I like her a lot as a friend, but simply I don't feel from my side this feeling that this could be also developing into a love direction. But never mind. I just warmly, warmly greet you, especially Spring, because I also feel now a little alienated from my other muses. Because at work, of course, there's no one. Zoriana working from home, I guess, and Lilia on vacation, told me my colleague. And that's fine, I'm great being alone there. Feel like the king, the Caesar, ruling all over all of the office. And wow. So today I was there, but left early because I had to prepare this and wanted to be true to my commitment to say, gotta discipline yourself and not make a podcast every day, but only every second day. And this is how I'm going to show that I can be manly, that I can stick to my promises or to my will. And this is the point with Eva Illos. We're going to tackle this will and how is this possible that a will can be strong and you can follow it. But let's tackle this later. I mean, we gotta get into this. I'm still hearing this announcement. So hopefully this is also going to be the last time with this microphone, because I ordered a new one. Have to really assure the quality of my product, and this microphone was disillusioning me sometimes, disappointing me. Yeah, I gotta say this, and therefore I ordered another one from another firm, other company, and gonna try this tomorrow, or the day after tomorrow, of course. So, yeah, I hold this microphone very dearly that I have here. It's a Rode Tisch microphone, table microphone. And I recorded so many episodes with this. The most of my episodes recorded with this. And, of course, hundreds of episodes are only private. I mean, it's like, already 2 years back I started recording private episodes. And not always, there were phases when I didn't do them at all. But in other phases I did one private podcast daily, some days an official Tischl entdeck dich and a private one. And yeah, so this served me a lot and I'm really grateful, but it also showed some flaws and always this nasty noise. I mean, maybe it's not even the fault of the podcast microphone, but I mean, it's good to have gear, it's good to have a lot of material. Like, this is the only good thing about capitalism. As Peter Hacks, the German writer, told us, that consumerism is also something beautiful, and at least we're entitled to do that here in the West. Well, there's many downsides also in living here in Western Europe, in these mighty imperialist states. Like, you feel so much under pressure and feel in a competition of losing your work and be having to compete, but also has all kinds of nice electronic consumer articles here you can buy, and wow, at least something. And my announcement is simply that now I want to change to Spanish. Wanted to have an international entrance, initial stage for my podcast introduction. International, to welcome all peoples of the world, of course, never mind where you come from Hungary or Estonia or Lithuania. Or also Korea and Japan and all kinds of countries. After all, we are all equal, right? This is the great promise of democracy, but of course it can't be fulfilled inside this capitalist structure. But now let's really... Yeah, first I want to talk Spanish just shortly, read a poem, and then we'll... I think we're gonna switch back to English, because gotta read this Eva Illus piece, chapter, and I already bought her book in English that I read in number 161. You can hear that, listen to that, and then afterwards, I think 170, around that time, I read for the second time in English from her book. And yeah, first time of course was in German still, which but then, at the end, I want to really return to German. Yeah. And what do I want to do? That at the end, maybe we're going to read Rambo, a French poet. We only have this German translation, of course. We have to read this. He's, because he's so... Wow. He's juvenile. He has this juvenile force. Like, it's, of course, he began to write with 17. And this, this exuberance in him, right? This Üppigkeit, Überfülle, Abundantia. This exuberance and this force of imagination and of lusty perceptions of the world and of nature. And that there's all, everywhere is a kind of voluptuous world, I can't lose that much time, and I also wanted to play a song. Yeah, let's do this. We'll play Rain Man by Eminem, but not now. Just when I get back to English in, I don't know, 20 minutes. Now I want to talk a little in Espanol, in Spanish. And then we get back, we listen to Eminem. I don't know, it's not everyone's flavor, the song, but it's a great piece, masterpiece, and you can skip it. It's about 5 minutes long if you don't like it. But wow, this is like my message here, that I'm always going on. Nothing can stop me and hold me, and something like this Eminem expresses in the song. And wow, so let's go on. Let's start with Spanish. Hola, mi abejita. Ahora ya ni sé si debería hablarte, pero bueno, me parecía muy loco esa situación del lunes que yo grabé un podcast para vos pensando que el próximo día íbamos a hablar y luego tú llamaste y bueno, está bien, pero me parece que habría sido mejor esperar hasta el próximo día porque así lo concordamos. Pero bueno, tú eres así, que a veces sí quieres solucionar todo rápido, y me pareció bien todo lo que me contaste de tu nuevo amante. Me hizo pensar que sí es real y no es fantasiosa esa historia, o si realmente fuese fantasiosa, está muy buena tu imaginación y cuántos detalles, y sí, pero no lo creo realmente. Realmente te creo que... Pero tampoco te reprocharías si estarías mintiendo, ¿sí? Y si serías tan imaginativa, o sea, te entendría, Nidia, que es todo una fase muy difícil entre nosotros, también para mí, pero más para ti, obvio que... Y sí, por ser mujer y ser no tan privilegiada económicamente como yo. Y sí, y pero creo que sí estás ahora con él, con tu nuevo tipo. Que sí me pone un poco celoso, pero está bien siempre sentir eso. Lo expresé el último episodio, al final en alemán, cuando anuncié que iba a poner la canción Rote Flaggen, banderas rojas, que no tienen que ver con el comunismo, aunque parece, pero tienen que ver con el amor y que él siempre viene a ver su amante y ya enfrente de su casa, en su porche, en su, ¿cómo se llama? Porche es en inglés. Bueno, allí enfrente, ahí ya ve todas esas banderas rojas, dice, todas esas señales que le indican a acá está algo mal o que no sé qué, pero parece que tiene otro amante. Y justamente lo ve, si ves el video en YouTube, ahí ve que ella, la chica, está con otro amante. Y él, pero eso es lo que te contaba de Sophie o de esa locura. Que tal vez sí, eso para mí ya bloqueó el amor, pero no puedo explicar todo, solo que lo que percibí en esta canción es que es algo muy valioso sentir esos celos y que te puede fecundar en un sentido artístico, como hacer salir esa canción, hacerte explotar, porque tienes que pensar, tienes que averiguar qué es eso, lo que tiene el otro y quién es ese. Esa persona, mi amante, que pensaba que era tan valiosa para mí, pero parece que es una mala persona, es infiel, no sé cómo. Y todo ese pensamiento es algo bueno, te digo, y es algo que fecunda. Y yo lo sentía entonces con ella. Y justamente ahora, pensando en todo eso, estaba acordándome y pensando si realmente fue real su novio lo que me escribió. Muy al final, en su último mensaje escribía, no sé si es eso lo que quiere es una relación amorosa conmigo, pero ya tengo un novio. Y sí, tal vez también fue fantasioso, pensé, o no también, no, pero que, bueno, no lo sé, y no importa tanto, solo que pienso hoy que, sí, siempre en el margen liberal piensas que hay que llegar a tal o tal meta, y está claro de alguna manera que yo estaba imaginándome algo con ella y debería haber hecho, pero no, simplemente fue lento y solo escribimos por un mes y medio, 2 meses, o sea, fue muy poco comparado con mi lentitud de sí, aproximación a las chicas hoy, a esa chica invierno y la otra primavera de China, que sí, o sea, puede ser lento y tal vez ella no lo comprendió y tal vez ella también sintió algún afecto amoroso para mí y simplemente quiso acelerarlo, quiso que nos encontremos, que yo le proponga una cita, pero yo no quise. Ella hizo una alusión, dijo, ¿querés conocerme o tienes razón que no nos conocemos, pero quisieras cambiar eso? Y eso me pareció como una invitación que sí quería materializar un encuentro, pero yo no reaccioné a eso y bueno, son todas chances perdidas. Pero no importa tanto hoy, solo, claro. Che, o sea, solo eso quiero expresar realmente. Es muy importante que no tiene que ver con esa meta liberal, que quieres llegar a tal estado mental donde te sentís tan libre, lo que te expliqué, y que esa es tu meta y por eso de alguna manera tienes que explotar a la mujer o tienes que explotar un recurso como una mina. Qué bien que las minas, las chicas se llaman minas en Argentina, no sé si en Perú, pero me parece re bueno, bárbaro, porque es así, las minas son un recurso también es un recurso psíquico, mental, que te fecunda, fertiliza. Y es así para mí. O sea, no es así, no hay que pensar en esa meta liberal y ese gran estallido, porque eso es demasiado, eso te paraliza. Pero lo que hay que pensar, lo que a mí me gusta acordarme de ese tiempo cuando yo estaba enamorado de Sofía, que no sé, iba al colegio, iba a casa, estaba siempre con la bici. También en invierno había muchísima nieve y poco glat, liso, un poco peligroso para la bici, pero yo iba y siempre en esas idas y vueltas a casa pensando y sintiéndome de algún modo inferior, no sé, a mis compañeros de clase, que yo no tenía muchos amigos, no hablaba, ellos tenían, tal vez ya hacían experiencias románticas, pero no creo en ese tiempo, no tantos, algunos tal vez, pero teníamos 15, sí, 15, y bueno, es algo muy lindo y muy productivo, y eso de alguna forma ya comprendí entonces, y por eso también mi zögern, toda esa lentitud, porque comprendí eso, que no vas a volver a sentir eso una vez que estés dentro de la relación. Y está bien, de alguna manera hay que desearlo, pero también hay que explorar eso. No explotar, sino explorar. Hay que ver qué pasa, qué es ese sentimiento. Y sí, que sí, que ella podría estar con otro, podría tener otro. Ella tiene sus amigos, vive en otro mundo, tiene otro horizonte. Como también Diana, ella me puso celosa ahora que vi en su Instagram que estaba de viaje con su novio de Corea. Y no sé por qué, siempre desconfío, pero pensé que no era tan... Que ella me contó de su noviazgo en otoño, pero pensé, bueno, tal vez ya rompieron, o no sé, nunca volví a hablar de él. Pero ahora sí lo vi en Instagram y me puse re celoso, chabón, ese pibe... Tiene 28, como yo decía allí en su perfil de Insta, pero me encanta su corte de pelo. Es así de largo, como también a vos te gusta. Tal vez te gustaría conocerlo, no sé. Se podrían intercambiar las parejas siempre. Eso que me gustaría llamar Überkreuzliebe, porque lo inventé en alemán. Una vez que estaba grabando un podcast privado y hablando de eso, de justamente ella y su hermana, y pensé en eso, que me pondría celoso, que yo estaría acá, bueno, yo y mi hermano amarían a ella y su hermana, y sí, me pondría muy celoso si ella amaría a mi hermano y yo su hermana, pero no quisiera que ella esté tan loca por mi hermano, pero... No sé por qué te cuento todo eso, por demostrarte que estoy tan loco como tú o más loco. O sea, no te arrepientes, no te reprocho nada y sí, no es nada malo. O sea, los celos son normales, solo que yo lo veo así, que son productivos y yo creo, quiero producirlos de alguna forma y es de alguna forma artificial, y lo que vos sentís es más natural, es claro, son tus sentimientos, estás condicionada así, no puedes pensar afuera de esos modales, de esas condiciones de amor. Para ti no hay esa pregunta de por qué debería amar así exclusivamente para ti. Y no te reprocho, o sea, es la sociedad nos define, o sea, un individuo no es nada, es todo formado por la sociedad. La suciedad también, todo ese sucio del que habla Hitler en mi obra, sí, él siente que tiene un corazón limpio, pero vive en un mundo muy sucio. Esa es la dialéctica de Hitler. Pero esa obra no es tan buena, me di cuenta, chabón. Ni siquiera escribí tanto. Pero tal vez no importe eso, me di cuenta ayer. Bueno, ayer grabé un podcast privado para esa Argentina. Otro podcast que no hice tantos, pero todos se acumulan acá. Y ojalá nunca, o no sé qué quiero, si quiero que escuche algún día, pero hoy no, todavía no sé el tiempo. O sí, por coincidencia podría ser, pero yo no quiero tomar ningún paso hacia ella, no. Solo grabo mis podcasts y sí, si ella quiere puede mandárselo algún día. Pero estaba hablando de algo y me di cuenta que sí es algo lindo. Solamente producir así y sin pensar en cómo finalizar esa obra, una obra como Hitler. Es una idea loca, pero me encanta, quiero ser así, quiero escribir así. ¿Y qué hacer de mi vida? O sea, ¿qué es el fin? ¿El fin de la vida no existe? ¿Qué es eso? Chabón, nunca se sabe. Y yo no quiero ser así utilitarista pensando en los fines. O sea, claro, como dicen los camaradas comunistas, que hay que parar la guerra, o por lo menos evitar que se produzca una guerra mundial, y es cierto eso lo que dicen, pero igual, chabón, no quiero poner mi arte en ese ángulo, no quiero ser solo un comunista en mi arte, sino mi arte es más grande y el trabajo comunista es importante y también influye en mi arte de una manera muy específica, muy importante. Pero no es eso, que quiero ser solo un instrumento para la paz mundial o para la revolución acá. No, solo es mi arte, y como podcaster siento que ya estoy mucho más, aún mucho más artista. O sea, soy un artista hábil acá, y como escritor sí estoy desarrollando todavía, hay un talento, pero hay que ser también un poco estricto o ver cómo organizar todo eso. Pero siento que ese arte de hacer podcast ya, bueno, es magnífico, es algo que me da tanto en la vida y me hace sentir bien como una persona valiosa, como un artista que por fin rindió algo, por fin, como una vaca rinde la leche, da leche, y por eso está en el mundo, por ser parte de la cadena de producción. Y bueno, tal vez a ella no le guste tanto, pero digamos los seres humanos, por lo menos los proletariados, todos necesitamos un trabajo, y no es lindo ser así, estar así sin trabajo, como esos desempleados. Como acá en Alemania había uno muy famoso que estaba ya décadas desempleado y era como un ídolo, ahora se murió hace un mes, Arnold Rubel. Pero ellos también están siendo explotados del capitalismo, dice Marlon Crone, que también tiene una función como esa armada de reserva de los desempleados. Ellos también tienen una función para el capitalismo, para... Claro, para decir, para que los capitalistas, los burgueses puedan decir a los proletariados que no pueden ganar tanto, hay que ser estrictos con el salario, porque allí está la competencia de los de esa armada de reserva, ejército de reserva. De eso hablaron Marx y Engels. Pero estoy acá enredándome en mi discurso, solo decía eso, que ayer grabé algo para ella, la Argentina, y pensé, bueno, qué lindo, che, salió la luna otra vez, qué luna llena, tan linda, me hizo acordar ese episodio 158, creo que recordé allí en el viñedo de arriba de la casa de mis abuelos, y eso, ese episodio, chabón, era tan nostálgico pensando en el colegio Goethe de Argentina, y me puso tan feliz y me hace sentir que sí, algún día tendré que informarles a los chicos de entonces, porque tienen que escucharme. O sea, no a mí, no quiero ser ese gran hombre que lo admiran todos, pero tienen que escuchar mi discurso, que mis reflexiones sobre el colegio. Sí, siento que tiene que ser, es algo lindo, es para ellos, en primer lugar para ellos, y sí. Son mis recipientes, como el podcast pasado, me gustó hablar a mis camaradas del partido, y siempre así dirigiéndome a una persona específica, y ahora a vos, y sí, diciéndote eso me siento bien, solo que la relación contigo me sentí más productivo, y
Sentimos eso que ahora sí mi vida está ordenada, o por lo menos empezando a ser ordenada por una mujer, una chica tan... increíble una chica tener esa a mi lado y ahí me siento como un ser completo y solo quiero y también componer las mejores obras, obvio, para que... para ser completo y eso sentí hace un año, pero sí, ahora como soltero siento que está bien tirar afuera los pedacitos que escribo de literatura, no importa, no pienso en nada en la publicación como en una editorial, pero tampoco en la, en hacer como un argumento político, o sea, hacer algo táctico. No, no quiero ser táctico y pensar cómo hay que escribir para tener una influencia tal vez sobre la guerra en Ucrania y pararla. O sea, sería una meta noble, pero no puedo pensar así. Y claro, che, eso de Macron sí podría hacer a la gente pensar, hacerles pensar que sí, el mundo es mucho más grande que los países imperialistas y podrían rebelarse esos otros países, pero para eso se necesita una ideología y tal vez también un arte, un ejemplo artístico, y eso es mi ensayo con Macron, pero ya hace medio año ni siquiera volví a escribir en eso, y sí, es todo un lío, pero sí, ahora solo quise leer un poema que vos ya conoces y no te gustó, lo sé, pero a mí me gustó y porque es una síntesis entre vos, entre ti, mi peruana, mi condorcito andino. ¿Cuántos metros mide ese cóndor? ¿Son 5 metros sus alas o no sé? Es enorme. Y bueno, vos, bueno, no sos tan enorme, pero sí, tu capacidad mental es así como un cóndor que ve todo, los valles, en los valles andinos, las cimas de las montañas, los... el colmo, el apogeo, ¿no? Bueno, la cumbre de la montaña, 5.000 metros o 6.000 metros, y ahí está volando sobre... la nieve, los glaciares, ¿hay glaciares en Perú? ¿Hace demasiado calor para esto? Bueno, por lo menos habrá hielo y allí se sienta el condorcito y ahora sentate para escuchar eso que escribí en Argentina cuando tú ya te habías ido y yo ahí, bueno... en el apartamento, a veces escribiendo, pero no tan seguidamente como debería, un poco aburriéndome por no tener mi yerba que siempre fumo, no tenía en Argentina. Eso fue el año pasado, en enero, febrero. Ahí una noche sentí que tenía hambre, tenía que salir para cocinar, pero me encantó todo allí. O sea, claro, era un barrio cheto Belgrano, pero es lindo, o sea... chabón, tenés todo cerca, allí está el tren, allí están todos los restaurantes y podés caminar en la noche y sí, Belgrano. Y ahí fui buscando algún local, un restaurante, ahí encontré a uno que estaba abierto todavía a las 11, 11:30 y allí me senté para pedir un gran asado con ensalada, o sea, wow, ese asado, chabón, no lo viste que era tan grasoso, pero me gustó, pero bueno, un poco grasoso y ahí esperando que me sirvan el plato, ahí empecé a escribir eso de esa chica era la más rica, claro, acordándome de Lucía, de mi clase de entonces, era la más rica, me apetecía, como en, y así va ese poema. Pero el día siguiente, yo estaba haciendo un paseo y me acordé de esa lírica y pensé, chabón, ¿pero qué va a pensar Nidia, mi novia? Oh, No puede ser, pero por otra parte me estaba riendo, me estaba cagando de risa de ese poema y pensé, bueno, no puedo borrarlo, o sea, me encanta todo eso, pero no se puede borrar, pero por otra parte no lo puedo dejar así y por eso hay que seguir y por eso seguí escribiendo de vos, de mi novia. Y vos luego dijiste cuando te lo mostré que te dejé afuera de mis tonterías. Y sí, me parece también como una alabanza. Que gracias, estoy grato a ti que por lo menos sí calificas a mis escrituras de algo, de tonterías. Y sí, no quiero que nadie más lo vea, solo vos eres importante para mí. Y sí, gracias por todo, Nidia. Sí. Mein Schatz, mi tesoro. Y sí, será. Me hiciste una impresión enorme, dejaste una marca con toda tu personalidad, pero específicamente con eso que decías cuando estábamos un día en Buenos Aires de paseo en la avenida 9 de Julio, ahí estaba el obelisco y claro, eso era en enero cuando todavía estábamos los dos juntos ahí y era tan lindo lo que me dijiste de las Malvinas, que tú crees que no se puede solucionar ese conflicto de una manera pacífica, o sea, la guerra es la única medida, dijiste, y está bien fundado el caso, eso aparece en el poema, pero lo recito acá porque fue tan lógico tu argumento y también brutal me pareció, claro, argumentar a favor de la guerra, pero ahora con Ucrania, lo que pasó luego con Rusia, estamos en una situación parecida como comunistas, por lo menos explicando, justificando también la invasión rusa y diciendo que no es el agresor principal y tal vez en ese. Bueno, en esa situación muy difícil, ya la situación con los 8 años que ya iba la guerra, bueno, lo que Putin llamaba genocidio contra los habitantes del Donbass en el este, pero no sé si lo es, pero por lo menos es una gran guerra que ya va y tal vez fue justificable. En esa situación decir que hay que invadir como Rusia. Y claro, antes no lo habría pensado así, antes de la guerra de Ucrania, de eso lo que empezó el año pasado, pero ahora claro, también por ver toda la situación ideológica de Alemania me pone muy triste y es como Lenin vio cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Lo cobardes que eran los socialdemócratas y cómo cayeron esos, lo que habían acordado era en realidad que hay que ponerse en contra de cualquier guerra y motivar a los proletariados a dejar las armas. Pero ya se volvieron más patrióticos y lo mismo hoy día lo critiqué a esos otros podcasters que ellos también son parte de una. Bueno, aglomeración patriótica, y eso me da asco, me da realmente repugnancia que están justificando el imperialismo alemán y criticando más duramente al Estado ruso, a la política rusa, que también es como semi-imperialista, digamos, pero no es de la misma forma imperialista que la alemana. Pero me encanta eso, semi-imperialista. Es una buena expresión. Voy a anotar acá. Y bueno, con eso creo que es tiempo de leer. No refería eso bien, lo que dijiste, con lo que me. Bueno, realmente dejaste perplejo. Que argumentabas a favor de la guerra contra Inglaterra, que sí, argentinos tomen las armas y vamos a declarar la guerra a los ingleses, que porque dijiste que no hay otra solución, que siempre que haya negociaciones pacíficas, eso va a terminar con un voto del pueblo, o sea, un voto de los habitantes de las Malvinas, de los Falklands, y no va a ser posible que gane Argentina, porque son todos ingleses, británicos que viven allí, y claro, que ya hace 200 años, creo que ya hace 200 años que un capitán de Gran Bretaña tomó en posesión esas islas, y por eso se situaron, fueron pobladas por británicos, y siempre van a votar por eso. O sea, pero ni siquiera tal vez es esa la razón primordial. O sea, imagínate si fuera poblado por argentinos o por otra gente hispanohablante, pero tal vez ellos también dirían que quieren ser parte del Reino Unido porque es obvio más rico y no quieren ser parte de un país tan devastado económicamente como Argentina. Pero sí, por eso tu caso está muy bien fundado, es racional tu argumento que una negociación pacífica, si es ese siempre el final, bueno, no va a ser posible para Argentina obtener eso, y es injusto. O sea, esas islas son claramente geográficamente parte de Argentina, y ¿cómo es explicable que Inglaterra siga con su comportamiento colonialista cuando en la superestructura ideológica siempre estamos hablando del postcolonialismo, postcolonial studies, estudios postcoloniales? Pero es una mierda eso. Si están allí, no, las Malvinas son solo uno de lugar que les quedaron a Inglaterra, a Francia también, con Guyana francesa que está arriba de Brasil. Y bueno, o sea, se comprende a lo que voy, y la guerra no en todos los casos es algo que hay que, bueno, no hay que descartarlo. O sea, hay que tratar de evitarlo con medidas inteligentes, políticas, pero también hay que utilizarlo como amenaza, porque si no, o sea, no vamos a llegar a ningún lado si somos tan pacíficos y les decimos, especialmente como comunistas, a nuestros enemigos que no hay que tomar las armas. Y esa pregunta de Argentina a las Malvinas, obvio, no es una pregunta de lucha de clase, en tal manera es más como una pregunta nacional, y sí, una pregunta muy especial para Argentina, que no se puede comprender con el margen mental de Alemania. Claro, mis oyentes alemanes pensarían que estoy loco, o no sé qué pensarán cuando pueden leer ese poema. Pero con eso ya basta, demasiadas palabras introductorias. Vamos al grano, ese poema de Argentina y todo, y sobre todo de ti, de mi peruanita. Bueno. Y sí, estaba tomando vino también cuando comí esa cerveza, figura en la poesía. Esa chica era la más rica. Me apetecía, casi loco me volvía. Ni siquiera casi, soy loco, del pie al coco. Es la verdad, fea pero pura, desnuda y honesta, como ella, la celesta. Argentina era, sí, si no me equivoco. Puede que habrá sido francesa o de manteca. Disculpen, el vino me perturbó la boca e hizo que mi lengua choca contra las paredes de la lógica. Y eso que siempre fui bien científico. Aprendiz de las cosas míticas. Bien sabido las lenguas extranjeras. Pero si solo podría lamir su lengua, acariciando a punto su boquita, oh hermosa chica, de las tierras hostiles de América. América. Tú me persigues en sueños y parpadeos. No me dejas, sos una bruja, una maga, una... Bien cocida su boquita con su buqué de vino tinto mendocino. Yo era gringo, dice el vecino, igual la quería y recé que ella también caía en la locura de quererme, lo cual sería impensable, ni siquiera concebible. Por eso me quedo callado como un vibre. Bueno, eso no tiene sentido, no es una palabra real. Igual. Il faut tenter de vivre. Eso siempre cita Cortázar en su Rayuela. Hay que intentar de vivir en francés. Es eso. Il faut tenter de vivre. Y sí. Lo que ella en mí veía, un abismo, un ente intelectual que creía todo el mundo a sus pies. Esa la verdad es. Todo el mundo está inferior a mis pensamientos que me llevan a la Costa d'Or. La Costa de Oro. Mi novia estará triste al leer esas líneas. Pensará que no hablo de ella, ya que no es ni argentina, ni francesa, ni de manteca. Asumirá que me enamoré de otra o que la traicioné. Pero mi amor, no creas eso, mi nariz de azúcar. Tú eres la única que me hace reír, como cuando dije que buscaría la manteca y me corregiste diciendo que se llama mantequilla. No te preocupes, ¿cómo podría engañar a mi revolucionaria, que tú eres tan enterada de cosas políticas? Lo que para mí es lo más importante, más que la belleza, la sexiness o la elegancia. Claro que todas esas cualidades tú tienes como ninguna otra, pero lo que realmente importa es tu convicción política. Me dijiste que para Argentina la única solución respecto a las Malvinas sería la guerra. ¡Qué hija tan prudente y valiente! Yo ni siquiera me atrevía a pensar en la guerra, tan tímido soy. Pero según me explicaste, está bien fundado el caso. Las negociaciones pacíficas tendrán por fin un voto del pueblo, el cual estará perdido para Argentina, ya que las Malvinas están habitadas por putos ingleses. Perdonen, claro que no quiero insultar a nadie. Son personas valiosas, pero deberán ceder su tierra al pueblo argentino y trasladarse al Reino Unido, ya que ya no es aceptable la conducta colonizadora hoy día. Eso tendrán que entender los británicos, y si fuera a la fuerza. ¿Pero de qué hablo? Las Malvinas son un flinches, el pelo de un zancudo. Bueno, esa es una expresión en alemán para indicar que algo es de menor importancia. No hay traducción, creo. Es de menor importancia porque es solo un zancudo, un mosquito que se cagó. Sí. Pero mi novia es peruana y los peruanos siempre ayudan a los argentinos, según me explicó. Bueno, vamos con la revolución amorosa. Seamos libres de nuestras cadenas monógamas. Mi mirada tendrá que deslizarse sin límites por los culos de las chicas tímidas, sean o no sudamericanas, revolucionarias o apolíticas. Y bueno, el sexo es algo que se debe probar con distintas críticas. Hay que deslizarse por cuerpos distintos, las morochas, las blancas, las negras, o las de otra estrella, las extraterrestres. Todas hay que degustar, ninguna del lado dejar. Eso sería soberbio, convicción de tener tu propiedad en tu amante, tu pertenencia, pero pensar eso es petulencia, imprudencia. Acá termina el problema, sí, el poema. Petulencia, buena palabra. Dreistigkeit, Mutwille, Übermut. Linda palabra. Petulencia, sí. Anota acá. Petulencia. Y mi chica, mi exnovia, solo... Sí, no voy a disculparme por un poema, pero me disculpo que no encontré otro final. O sea, el final es muy conflictivo, claro que apunta a ese conflicto en nuestra relación. Y yo tomo allí otra vez mi posición muy rigurosamente de que no hay que amar monógamamente, pero mira que no fue por voluntad, ¿no? O sea, te incluí en el poema por ternura, porque sentí que tenía que ser así. Y ahí terminé, porque mis textos a veces son así, empiezan en algún lado y luego terminan sin que se sepa por qué. Pues simplemente en algún momento hay que terminar y yo... Sí, alguna vez me da ese sentimiento, ahora ya es tiempo. Y bueno, eso... Yo estaba allí haciendo una caminata al centro, a no sé dónde, Palermo. Ah, sí, ¿dónde está ese little... hay un barrio chino, no ese barrio de Belgrano, eso está allí. No, pero un Little Japan o algo. Ese lago en Palermo, donde fuimos en bote, en el tripod, allí, justo allí me dirigía cuando escribí la segunda parte del poema sobre ti, lo de la mantequilla, porque eso era tan romántico, la primera vez que nos tocamos así cariñosamente, o sea, ya nos habíamos besado antes, pero allí en la cocina de la casa de mis papás, y allí primero hablamos de la mantequilla, tú me corregiste y estabas riendo y tan sexy, por eso tú te atreviste y te acercaste a mí y me seduciste y me dijiste que pesa tu cuello y que estabas tan sensitiva en tu cuello, y eso, uff, eso me chocó. Solo si fuese un poquito bajo, ahí se mostró que sí, esa diferencia de altura es un poco incómoda a veces, pero solo hay que usar un schemel, algo para ponerse un poco más arriba. Y ya, pero igual, está lindo, está magnífico eso. Y yo... Bueno, ahí caminando hacia Palermo o hacia ese lago, donde también habíamos ido en bote, y ahí escribí eso. Y había... Es lindo esa caminata porque estás cerca de la... Bueno, de una ruta de autos, pero también de una ruta vía ferroviaria. Y no sé, es un poco raro. Pero sí. Me parecía que sí necesitaba entrenar mis pies, un poco mis piernas. Y ese era ese gran parque en Belgrano, gran parque que empezaba allí, donde hay también un lago, pero me dirigía a ese otro parque. Chaval, quiero ver eso, porque eso tenía que ver algo con Japón o algo. Ah, sí, porque se llama Jardín Japonés. Y sí, eso me hace acordar ahora a... mi colega y su novio, que tanto me fecunda también sentir eso, pensar que ese chico, no sé qué tiene, tiene la misma edad que yo, la misma profesión, y pero ese, bueno, si estoy viendo ahora en Google Maps, no sé por qué, pero es... Ya me excité bastante y ahora tendría que volver al inglés. Disculpen mis oyentes, los que sí entienden castellano, también mis colegas, mis alumnos de entonces del Colegio Goethe, les saludo muy cariñosamente por si escucharían algún día, sí, O sea, yo soy Simón, yo soy loco porque ven que siempre es algo dialéctico. Por entonces fui así racional, tímido, ensimismado, pero también, bueno, prudente, sí, prudente. Por eso hoy quiero ser loco y así llegar a la síntesis que siempre entre la prudencia e imprudencia. Allí hay que cambiar entre dos polos y allí creo que llegaré a la sabiduría. Y no sé, chicos, o sea, solo quiero ver cómo se llama ese parque en Palermo. Lago de Regatas. Ahí fuimos con el bote y tú hiciste un video para tus amigas, tu hermana. Y yo estaba con mi camiseta de Argentina. Sí, patriótico. Soy patriota argentina, sí. Camiseta de fútbol y... Sí, o sea, eso... Se llama Lago de Regatas y me encanta toda esa zona. O sea, claro que es cheto, es una zona muy rica de Buenos Aires. Y, pero me encanta allí y tan lindo también ese parque que tiene Kieselsteine, que tiene guijarros rojizos, de color rojizo. Y eso es tan... Oh, malo, es muy lindo, muy estético. Ese color rojizo de las piedras allí, en otro parque cerca de allí. Ah, no. O sea, el parque de regatas es el parque que estaba más cerca a nosotros. Ahí donde fuimos a caminar un día que hacía 40 grados. Ese día yo grabé el número 58. ¿Te das cuenta? Mi cerebro sigue funcionando aunque fume tanto. Me acuerdo de qué número grabé en qué día. O sea, era el 58, el primero en Argentina. Y tú te fuiste a hacer pedicura, dijiste. Y justo cuando terminé, tú tocaste el timbre. Y yo pensando si debería seguir después de la canción que puse al final, pero no, era claro que ahora no. Pero ahí hacía demasiado calor, 40 grados y nos moríamos. Ahí, ese es el lago de Regatas, pero desde allí fui caminando, allí está el hipódromo de Palermo, hacia el Parque Rosedal. Y esa es la parte que me encanta tanto. Allí hay esas piedritas rojizas. Del otro lado está la Plaza Sicilia, Plaza Intendente Sever y el Ecoparque Buenos Aires. Bueno, es un ecoparque, no sé qué es. Pero justamente esa zona, dije, esa es la que me encanta. Y por allí también fui un día a ver el Perón, el Museo de Perón y de Evita. Y bueno, deberíamos volver, ¿no? Acá hay tantos restaurantes que me marqué, que nos comentó esa amiga de mi mamá. Don Julio, nunca fuimos, ¿no? Don Julio, hay que degustar ese asado. Todos hay que degustar, las carnes, claro, no las chicas. Y discúlpame mis vulgaridades. Y bueno, creo que con eso ya dije todo. Sí, Plaza Silvia. Ah, no, quise saber eso de jardín japonés. Claro, es eso que hay allí. El Museo de Arte, muy lindo. Jardín japonés. Ahora pensando en ese chico de Corea que no sé. Y sí, creo que ya dije suficiente, Nidita. O sea, debería fumar menos para ser. Hoy siento que sí, estoy muy cheerful, muy gay, muy alegre. Pero eso va a cambiar, luego siempre se alternan los estados anímicos cuando fumas demasiado como yo. Sí, mis vicios. Ah, los vicios. Que, sí, vamos a leer de eso. De Sad quise leer. Uf, tiene que ser un episodio largo. Es por eso ahora ya terminar en español. De Sad, del francés quise leer unas vulgaridades obscenitas y jamás vistas. Me pone loco en llamas tan erótico. Pero Sí, mi abejita, creo que tengo que despedirme. Ojalá no sea la última vez. O sí, puede ser si tú me dices que ya te dejé afuera de mis tonterías. Entonces sí, voy a ser fiel, por lo menos al final de la relación. Por fin, fiel a tus pedidos. Y sí. Bueno, sí, con eso me despido muy cariñosamente y te mando todos los saludos y sobre todo éxitos en tu relación, que también va muy lento, dijiste, y está bien así. Y sí, creo que ustedes dos pueden ser una pareja muy, muy linda, muy, bueno, muy armónica, que está lleno de entendimiento entre sí. Y ojalá pase eso entre ustedes. Sí, se establezca ese canal de comunicación. Y sí, también estoy celoso por él, pero no tanto, o sea, porque veo que es algo bueno para tu vida y todo. Por eso, más celoso con Diana, con su novio coreano. ¿Por qué? No, ni siquiera sé, porque sí, ya tanto tiempo pensando en eso. ¿Qué es esa relación que tiene con él? Ya en otoño, en octubre, me contó de eso, que había ido a Múnich, que había ido a encontrar sus amigos, amigos internacionales, no solo de Asia, de todas partes, no sé. Pero bueno, allí viven en Múnich y ahora, sí, ahora viendo esas fotos en Instagram, sí metió un, no sé, sting, un stich, un... Sobre todo que ella, o sea, no sé qué piensa ella, pero ella parece que también estuvo celosa esa vez que tú entraste a la oficina para ir al baño, esa vez en enero. Era tan lindo siempre. Y nos besamos, sí, y creo que se escuchó eso. Ellos se dieron cuenta, mis colegas allí trabajando, los dos ucranianos y un alemán allí en mi cuarto. Y por eso creo que ella se enfadó un poco, porque no me saludó más. Mencioné eso en inglés, ella, pero me parecía tan raro que el primer día, los primeros 2 días después de las vacaciones, no me saludó, pero el tercero sí, me dijo hola y pensé, ah, qué bien, ya vamos a volver, ya superamos esa fase. El tercer día era, pero justo ese día nosotros dos, vos y yo, íbamos a salir a comer en un restaurante. Luego volvimos, tú quisiste ir al baño y ahí nos besamos en el pasillo y lo escuchaba, lo deberían haber escuchado, creo. Claro, un beso no hace tanto ruido, pero sí, nosotros dos, claro, tenemos mucha práctica, mucha experiencia desde entonces. Sí, congeniamos. Y desde entonces ya nunca volvió a saludarme. O sea, siempre yo entro en la mañana y la otra me saluda. El otro alemán también, él es muy, bueno, no sé, tímido o no quiere saludar tanto. Y a mí sí me parece raro que no muy cortés la gente de hoy día, pero bueno, la otra chica de Ucrania, ella sí saluda siempre, pero ella, Diana, nunca, y nunca se despida de mí. Pero es también algo gracioso, es algún señal. Y sí, disculpa ahora hablando de ella, solo que te digo que no sé si es así mi gran amor. Entiendo que parece así lo que dijiste, sí, mi gran amor, pero no lo sé, solo sé lo que siento con vos esa conexión y sí es cierto que eres mi gran amor, pero lo que no sé es si eso basta para ti, para mí, si podemos encontrar un entendimiento mutuo otra vez. No sé, está en las estrellas, das steht in den Sternen, eso tiene que desarrollarse, desplegarse en el futuro y no podemos decir sí o no hoy día. Hay que hablar, hay que ver si nos encontramos otra vez. Y yo desearía eso muchísimo, verte. Y solo, sí, con eso realmente me despido y digo chao, chao. En español, chao a todos mis queridos compañeros, o a todo, también a tu hermanita, ¿cómo se llamaba ella? Feli. Chao, chao, te saludo también y tu familia, que se mejore tu papá, ojalá. que ya se recupere. Espero que él sí, claro, es un luchador combatiente. Siempre va a volver a recuperar sus fuerzas. Creo que sí, aún está joven para un tipo tan viril y, no sé, vigoroso o lleno de energía, de ganas de trabajar. Ya va a recuperarse, creo, espero. Y les mando los saludos más caros a todos los hispanohablantes y me despido de ustedes. Chao, chao, hasta la próxima. So, let's get back to English, and this is a little problematic now. I've wasted so much, of course not wasted, but I've used a lot of time now in Spanish, and I don't know if I can deliver what I promised today, a long, really exceptionally long podcast. I don't know, but I mean, we gotta make some progress. Yeah, let's leave this Eminem piece for later because I gotta really read something out here about Eva Illus, and there's a lot to say, of course. Also wanted to read the Zoriana poem, but this has to be in the German part because I didn't like this English translation so much. So it might be at the end of this program in the German part, but we have to speak English now, and I want to read Eva Illus. But maybe first we can should we read first some Economist from my communist comrades? No, I think love is more important, right? I was talking about love now. This is the most important thing. And dear communists, yeah, gotta get back to you later. And we gotta talk about this multipolarity because I read this interesting article from Flassbeck, and that, of course, it would be a great thing, these developing countries orienting towards China and establishing something. But we're very far from that. This is the thing. It's too idealist to think that now the split is produced between the different groups of the world, one with China and Russia, and then the other ones, the imperialist West, and that now somehow this is an automatism. No, it's a very, very hard path, and we, especially as communists here in these imperialist countries, have to lend them a hand and give them some help. And the most important thing is ideological help. And to really, this is my point with my Hitler writing, to really smear Germany or any imperialist country. And yeah, I mean, it might backfire. It's experimental. It's all, of course, I'm thinking about this, that this could also be read as an affirmation of fascism. But I feel I have to investigate in this direction. And somehow this text by Flassbeck makes it clear or shows that the ideological rule of Western powers is really so strong nowadays, and we should not let ourselves be fooled like this to think that now there's an automatism and there's this decoupling going on. No, this would be great to establish something like the European Union, a trade union amongst these other countries, or like the IMF, of course. This is what Flassbeck talks about. But we're so far from that, there's no progress really being made, and this is the problem, that ideologically these countries, also China, are still so dependent from us, from this Western state. And it's logical, of course, you admire always wealth and being rich, and we all strive for this, for consumer goods, right? Also I. And so there's really no real solution, only that we have to fight, but it's a long, long path to go, and we have to join this fight, have to invite everyone to, yeah, join our communist parties here in Germany, the DKP, Deutsche Kommunistische Partei. Yeah, but there's really a lot to do. But I cannot speak about this, but because we have to catch up, we have to theorize about love, most important stuff here. So, exactly. Let's get to this. Eva Illus. I was already reading it. Eva Illus. We have here a chapter called The dynamic of women's exclusivist strategies. Exclusivist strategies, wow. So this is the whole problem also with my ex-girlfriend. She wanted to be exclusive and I didn't. And yeah, always this question, yeah. So now let's see. And yeah, maybe we dive in. This text is really scientific, but it's all important to understand, also to get into her thinking, her style of writing. And therefore, yeah, simply can maybe read the whole chapter. And it talks about biology also, the female biology in a certain way, of course, gives women a disadvantage because they have this burden of having to give birth, and also like they have an expiration date for their uterus or being at least being fertile in this biological reproductive way. But of course, there's other ways to be fertile, like the mental space or the mental area, which for me always is that important. As an artist, you're also fertilizing the world and have to be fecundated first by the world and its beauty, and the beautiful bodies and souls of its inhabitants. And so this is the problem also between men and women. Yeah, I understand this with my ex-girlfriend also. She's a little older than me. And of course, then I'm already almost 30. And now, of course, then for her, this question comes up that there's not that much more years that she has time to get pregnant, get a child for herself. And she also talked to me about, I don't know, as this thing where you can freeze your embryos or your biological matter. But okay, let's simply dive into this text. Eva Illus, the dynamic of women's exclusivist strategies. Undoubtedly, women's greater readiness to commit is a direct outcome of what we may call their exclusivist pairing strategy. So this is the old topic, männliche Bindungsangst, the male fear of commitment, and somehow, yeah, women are more ready to commit. One reason for this strategy suggested by Susan Brown Miller is that women are exclusivist as part of a contract between men and women in which the man protects the woman from rape in exchange for her fidelity and dependence. What a strange theory. The woman's exclusivist strategy is viewed here as an outcome of women's dependency, gender inequality, and unequal power relations. Alice Rossi, on the other hand, suggests that women have a dual innate sexual orientation. This is somehow dual, two double-faced, toward men and toward their young, which explains their exclusivist strategy. I would argue that heterosexual women who follow an exclusivist sexual strategy are actually motivated more by a reproduction orientation than by natural orientation toward men. That is, exclusivist sexuality is more likely to be found among women who want motherhood in the institutional framework of monogamous domesticity. They want to be a mother and therefore somehow tend to be exclusivist. These women actually subsume their search for a mate under the construction and perception of their reproductive role. In traditional pre-modern patriarchy, men as much as women are normatively and culturally compelled to have children in order to have households to command and names to propagate. Traditional patriarchal masculinity needs a family to assert itself because it needs to rule over children, women, servants, and the land. In societies of contested patriarchies like ours, men are far less normatively compelled to biological reproduction because the family is no longer a site of control and domination. The main cultural imperative that shapes masculinity is that of psychological autonomy, upward mobility, and economic success in economic organizations. It is thus women who now take on the sociological role of having and wanting children. In that process, the ecology and architecture of the choice within which they operate have changed considerably. In particular, biological time now plays a significant role in shaping women's cultural perceptions of their bodies and their pairing strategies. Women who choose to have children and marriage, or heterosexual domesticity, as the framework within which to raise these children, are constrained by a perception of their body as a biological unit organized in and by time. Two main factors are responsible for this perception. There is a considerable amount of evidence to suggest that entry to the labor market and higher education are causing women to postpone both marriage and childbearing, while less educated women are postponing marriage but not childbearing. Because contemporary women are deciding to enter the marriage market later than their counterparts in the mid-20th century, and because heterosexual women still overwhelmingly opt for motherhood, they operate within a much greater time constraint than did their pre-1960s counterparts. Parodying Heidegger, we can say that modern middle-class women in the marriage market think of time not from the vantage point of death, but from the vantage point of their fertility. In the realm of love, finitude for women is marked by the horizon for childbearing. For example, Catherine Townsend, the sex columnist for the UK independent newspaper, wrote, "Now that I've just hit my 30s, I'm ready to confine my wild bedroom antics to one very lucky man, and I'm convinced that my sexual exploration will make me a much better partner, both in and out of the bedroom. I'm more stable, confident, and happier than ever. But dating is harder because there is more on the line. I'm still undecided about children, but the reality of the biological clock means that I feel I have less time to waste on the wrong person, just in case I do decide to have kids." So I think this ends the quote from Catherine Townsend. The second reason for the sharper perception of time is related to the fact that the beauty industry and the availability of data on the narrow reproductive time window of women serve massively to construct a woman's more than a man's body as a unit defined by chronology and thus threatened by decay. The prevalence of sexiness and of increasingly more stringent criteria of beauty have had the effect of increasing the subjective importance of youth and consequently the awareness of aging, especially among women. While until the 19th century an older woman, a woman in her late 20s, might have been desirable based on her accumulation of property or money, modern criteria of sexiness, because they are associated with youth and appearance, make women highly conscious of the process of aging and thus accentuate the organization of femininity within the cultural category of time. In pre-modern Europe, in 25 of 25% of marriages, the man was younger than the woman. So today it's not that, occurs not that often, maybe, as back then. She tells us that the man is older, and just gotta say this, that, but still there are also very beautiful older women like Eva Illus herself. And like, I had a teacher in Argentina, she was already in her 60s, I guess, but wow, she was so attractive. I mean, sure, well trained, somehow she had a body, her body was somehow seemed to be also very prone to sports. Well, she was in a good shape, and I mean, if for men it's not that important to have children, then yeah, then my point is simply this, you could also desire an older woman, and older women even have more desire for sex. This is what this very text will tell us later, that somehow, yeah, this lot of women, or the studies that report this, how women after I don't know, after their fertility time frame ends, somehow in their 40s, then develop a stronger need or lust for sex. And this might have to do then with this pressure they feel earlier that sexuality is somehow lusty, but always the question about having children is maybe more important. And is this double-knifed, two-faced, she says, but towards men and towards children, but it's more important the orientation toward children. Of course, this could make a man like me a little jealous, eifersüchtig, but let's keep on reading here. The contemporary situation puts women at a structural disadvantage. When women operate under the normative constraint of childbearing, mostly within the framework of a heterosexual partnership, and the perception that biology constrains them, they view the choice of a mate as organized in a limited time frame. This perception of time, especially in their 30s and 40s, tends to produce a perception of diminished options, which in turn may generate a greater willingness to commit to a man earlier and faster. In the words of Bridget Jones, the 30-something heroine of Helen Fielding's eponymous novel, as women glide from their 20s to 30s, the balance of power subtly shifts. Even the most outrageous minxes lose their nerve, wrestling with the first twinges of existential angst, fear of dying alone and being found 3 weeks later half eaten by an Alsatian. This was a quote. Recent research indicates that as fertility declines, women think more about sex, have more frequent and intense sexual fantasies, are more willing to engage in sexual intercourse, and report more frequent sexual intercourse than women in other age groups, thus suggesting a connection between sexual search and the perception of a window closing. An internet forum exemplifies how men perceive themselves as operating in a market in which the imbalance in emotional availability is caused by the different perception of time. Quote, if she is much older and has children, rest assured that her adult children are already too old to care about you. If the woman is only 5 years your senior, listen for a ticking sound beating in her head like in the telltale heart. By age 30, if she has invested any time into you, the ultimatums are secretly being loaded like torpedoes. Prepare to issue countermeasures. Hot on the heels of the marriage ultimatum will be the request for children. It will actually be more like a papal decree to Catholics. Decree from the Pope. If you can keep an older woman as a fling and make sure her children are all in college, then enjoy the ride. Otherwise, break it off while you can.
Fling, nice word. It's like a flirt or a crush.
No, fling.
Yeah, some kind of affair, I guess. But let's keep on reading. We have to finish this whole chapter. So this was the end of this quote.
This call to avoid the pitfalls of matrimony, attachment, and responsibility for children is underpinned by the self-evident assumption that women are more interested in matrimony commitment than men because their time frame is more limited. Biological time as a culturally salient category of perception constituting an individual's choice is a fundamental dimension of women's architecture of choice, the cognitive and emotional mechanism through which they make decisions and thus command less bargaining power than men, who are far more oblivious to the temporal dimension and thus are equipped with a broader cognitive time span in which to make a choice. So men can think, oh yeah, I have lots of time, can decide later, and it's not even that real. I mean, yeah, for me, it's not that real. Of course, I think about this, having children also. I would like to, and some younger people nowadays say they only want to adopt or don't see the point in having your own children. But yeah, for me it would be nice. Just, it seems far away, it seems like it's not the right moment now in my life. I'm really not prepared for it, and yeah, also there's no time frame really, there's no closing window for me. And yeah, this is a difficult situation. But anyways, I mean, you could say this because my brother is very adamant about this point that he wants to adopt and never have his own children, because he says there's so many Waisenkinder, of course, there's so many orphaned childs, and how can you set another child into this world when you simply could adopt one? And I mean, he has a point, but I didn't like this approach that much. It's somehow fanatic and telling people that there's something wrong with their with this urge to also simply, yeah, have your own child, to do this, it's so beautiful, have sex and have a child being created by this act and this direct biological reproduction act. And but yeah, just that we could use this to somehow lower the pressure to women to say it's also good to adopt a child, and you can do this anytime, also in your 40s and 50s, and in that sense there is no time frame. Why not? I mean, if men either way are not that interested in family and children, then you can also think about it like this and say, well, if there comes a man, maybe later I could found a family with him, but it doesn't matter if it's so much my own biological child or an orphan that could be adopted. And I find it a great approach for my brother also. Somehow for him it's a philosophical moral question, and why not? Well, so it's more limited to make a choice. The second aspect of the ways in which a new ecology of choice shapes the diminished sense of options among middle and upper middle class women is demography. And this is crucial. It's so interesting what she tells us. Historically, during the first 200 years of capitalism, women were doubly segregated in low-paid jobs and as sexual and gendered actors.
This made marriage a crucial venue for their economic and social survival and status. The pipeline to marriage was attachment to one male, love, which made sexuality critical to women's economic and social existence and led to their hypertrophied investment in marriage as an emotional sphere. Also, overall, the female pairing strategy is homogamy or hypergamy. That is, to choose a man with an educational and therefore socioeconomic status that is similar to or higher than their own. Since 1980, the educational level of men has increased more slowly than that of women, and given that men's earning power on average has decreased against that of women, there are fewer educated men earning the same as or more than their female counterparts. This implies also that a larger proportion of middle and upper middle class educated women are competing for and thus creating a shortage in the same pool of educated and affluent men. And this is interesting. What she tells us here is that traditionally women seem to look for homogamy, that means to marry into your own social stratum, someone from the same kind of the same social class and stratum, or even hypergamy, that you marry someone from a little upwards who comes from a richer, wealthier family, or someone with a better status in society. So, but this creates now this problem. Beginning with the 1980s, of course, many women study. Probably there's more female students than male overall. And so women are on average more educated, or at least there's a certain shortage being created in that highly educated men. And although there still exists, of course, this what's always talked about in this bourgeois feminism, mainstream, the gender pay gap, and women are paid less or working in jobs with poorer conditions and less status, less salary. But still, on average, at least their salaries increased beginning with the 1980s. So the salaries, their income increased relatively to men, and so the gap is not that huge as it used to be half a century ago. And this creates also this problem that now if a woman wants to marry a man that is somehow from a higher social stratum, then there are simply not so many men available. It's a law of the market, of course. Demand and supply. So the supply is falling short, or there are simply many women demanding this, and women getting more and more educated. So, but yeah, I don't understand this. Why should women, this is the question in this text, why then should women keep this desire to marry someone upwards? I mean, they could also orient towards working class men, real proletarians, and why would this be something bad? But let's keep on reading here. Of course, yeah, might also have to do with economy, that a woman has to be sure about a man being able to provide. And of course, education has to do with this economic power also. And as a woman, if you are yourself already in a weaker social and economic position, might look out for a man. Yeah, this is what she tells us about 200 years ago. It was like this, that the sexual capital was really all a woman had. She had to invest in this marriage, and this was her only way of reaching an accepted, somewhat autonomous status in society. And it's kind of the same today. So we're not that far progressed in feminism. This is the whole problem with this bourgeois societies we're living in. They make us believe like we're all equal, but it's a formal equality. Like in capitalism, of course, we're formally all equal and are all eligible as politicians or are entitled to found our own company. I mean, yeah, if we have the capital, anyone could do it and could found a really huge firm. And but this is of course such nonsense, formal equality, and this is the problem at the core of liberalism. It has no plan for life, for society in general, for developing human structure. It has only this notion that, yeah, somehow things will go spontaneously, somehow everything will figure out, but it doesn't. I mean, we're on the verge of collapse, really, because of this war situation, nuclear Armageddon threats, and it's like, yeah, it's like the accepted normalcy today. Somehow we all seem to accept this capitalist rule that, yeah, that's the downside that comes with it, right? All these wars and millions being killed and starving, but somehow, wow, this is liberalism. Somehow still can sell itself in the ideological market as a success story when it clearly isn't, or isn't anymore, at least in this historical phase. It's deeply reactionary. But I'm drifting off, and let's stick to the text. Ah, also talking about capitalism here. So, just this was so crucial here, talking about the market, some of the pool of men, the affluent of men, the supply of men is not that high. It's Raining Men, of course, would be a great song. Rain Man I wanted to play, but maybe this would fit better. It's Raining Man for today. So, but moving on, we have to follow her thoughts here. This is crucial, because what she's telling us is, yeah, that this, there's a problem with the small pool of educated men, but some of this also more women. I don't know, is this a biological factor or yeah, I think this is some demographic law that there's always more women, or somehow they are stronger biologically, not so prone to be ill and get sick as a child and die, or yeah, somehow. But nature also compensates this. There's a certain, there's more than 50% of the newborn babies are male, so it's like 51%, because nature already knows that men are somehow weaker or are more, is more probable for them to die at a very early age, or yeah. But I don't know whether this has to do with this demographic or yeah, populational law, or maybe with the fact that women are entering the universities and therefore there are more educated women than educated men. But let's read here. However, although there are a larger number of women competing for the same educated men, the prevalence of ageism, discrimination on the basis of age, renders the sample of male partners larger than the sample of women, based on the norm that in relationships women can and even should be younger than men. Counterintuitively, between the 1970s and the 1990s, men's odds of marrying younger women increased, while women's odds of marrying younger men decreased. This is because men are now more directly dependent on the market for economic survival and can rely only on themselves to survive economically. Thus, making them less dependent on women's accumulated property and wealth. If men can choose younger, less affluent, less educated partners, This implies simply that the samples they can choose from are much larger. These facts combined generate a discrepancy in the size of the samples available to both sexes, with the result that educated women have fewer men to choose from. Well, and I just gotta say, this whole argument she creates here sounds very numerical, mathematical, but to me it sounds like bullshit, really. What is this? This is a theory, but somehow, wow. It's an important thought. I mean, this is really important, and I highly admire this whole writing, but at this point I really have to say, wow. Wow, it's a good point to think about, but I don't really buy this theory of sexual pools, and but might be some truth to it. I don't know. Just that sounds very mathematical to me, and like, well, it's a lot, maybe too much formalization and trying to get to the bottom with maybe logical and economic considerations. I just want to look up this one word, affluent. What is this? Oh, no internet again. Yeah, sorry people, I'm also now becoming a little tired. We'll look this up in my physical dictionary, and then it should be already time to play a little song. Affluent. Wohlhabend. Ah, affluence is wealth. Wohlstand. Ah, okay. Affluence. Economic power. So, moving on here. This in turn suggests that commitment phobia is related to the fundamental transformations in the ecology of choice that allow men to control the terms in the sexual bargain. The greater sexual access to a larger number of women, the shift to serial sexuality to confirm status, the discrepant size of the samples from which men and women can choose owing to different homogamic strategies, and the different cognitive constraints exerted by the category of time indicate that men can choose from a much larger sample than women can, and that men are now making choices in conditions of more abundant choice than are available to women. Yeah, but this whole concept of choosing, I don't know, it's something to think about. What I said about women, maybe they're still in this inferior position, somewhat dependent from men, and therefore looking for this hypergamy, marrying someone from an upward social class. And yeah, this, so it makes sense in a way. I want to take this back, what I said, this was bullshit, because yeah, from this standpoint, like she explains it, makes a lot of sense and explains this, that really the pool then is smaller for women if you look at this like this, and this is really their strategy, or for large part of the female population might still be this strategy, this Beuteschema in German is a nice word, the scheme of their prey. Another way to say this is to suggest that men are more likely to view the marriage market as a sexual market and tend to stay longer in such a sexual market, whereas women tend to view the sexual market as a marriage market and would tend to stay in it for less time. I now want to show in more detail how the objective and subjective sizes of samples available to choose from relate to commitment phobia through an analysis of what I referred to earlier as the architecture of choice, That is how choice itself is conceived. This is the end of the chapter, and now follows also a highly important chapter. We have to read this next time, because for now, I think for one episode, it has been enough theoretical, sociological stuff, but this is really highly, highly entertaining also, hopefully. But yeah, it's the greatest thing you can write about, right? Love and how, what are the formal, the market conditions today for finding love. And of course it's right to write like this. We can't abolish the market only through analysis. We have to look at the society, and then anyways, it's a disgusting society converting all of us into merchandise and goods. And but yeah, this is then the outlook that we also have in this when confronted with looking for love. So yeah, this is a great chapter, and the one which follows is also a great chapter. So let's dive into this the next time, because right now I'm really feel have to make a small pause, because I also want to talk to my roommate here. He's a new guy, very handsome guy from Algeria, and he just arrived here. Needs some help maybe with his laptop. He said he doesn't have the cable didn't fit in, of course. There's all this problem with the electrical Steckdose. Well, and yeah, so let's make a pause and can play a song while, yeah, I mean, this fits now. Raining Men, have many musical pieces on my mind that I want to play here, but I mean, this with supply and demand is so great. And now let's imagine a world that would be more favorable for women for finding love, men where there's a real abundance of men and no shortage at all. So this would be this world where the Raining Men, I don't even know which by which artist this song is, because it's an older song, a classic and oldie, but still you can be very attractive and very erotic and beautiful as an older piece. Also an older song also can be highly stimulating. And with this I say goodbye for now, for a little pause. Wow, it's raining, man. Oh, what a piece. I was dancing around and getting crazy here in my room. And, well, I can tell you, I have a lot more to give. I'm loaded today. And, wow, this has been a little exhausting now, reading that much from this text. But it's worth it, I guess. I'm sure. And have to go on with this one of the next time to really get into this world of female thinking. Of course it's highly appreciated that a woman like Eva Illus lets us know her thoughts and theories about the female experience in these markets of sexuality or marriage market. But my point is, we're somehow all limited in time, right? I mean, biologically, I can't go on forever here podcasting. At some point, my body will get weak and will feel the need to sleep, which is indispensable, not like sex. This is also a biological need, but you can live without it. It's dispensable in a way, but somehow it has a really tight grasp over our minds and bodies, of course, but our psyche, our minds always entangled in this. And this, it's what drives me crazy. Of course, you can't push this away completely, which I like to when I go to the office and want to be only this worker, but apparently it can't, or it... let's see. I mean, for now, I'm the king, right? I'm ruling there. I'm alone in the office. And this is great. Don't need anyone else. Like, dear co-workers, I mean, yeah. Because you can come back, but if you want, yeah, also feeling great as the supreme emperor there. And we will read something in German too. In German, yeah. And therefore, I think we have to finish up this English part. I mean, I wanted to read this Flassbeck piece about economics because it's also in English. He writes only English. But this has to be done sometime later, only that it's kind of the basic thought of it, that Western ideological power is still that powerful. And we have to somehow bring it down, and it doesn't help to just point the finger at those institutions like IMF and say they're evil, they're bad, exploiting the world. Of course, this is all true, but it also only fosters the situation of the economic power of the West. And what is to be done, really? We have to explore this, come up with a political strategy. And it's not enough to say that the West is unjustifiably exploiting and keeping down the rest of the world, even waterboarding, I mean, in economic sense, pushing them below the waterline again, like in Argentina now, through the IMF interventions. And so, yeah, this is the whole topic, that it's so hard to leave this Western ideological rule behind us. And I don't have the solution, not the whole solution, but I guess we gotta read something. Oh man, in reality I shouldn't read that much, of course, because I know that it's never that good, if you speak, let your mind wander freely. But I mean, yeah, for now I've come up with this plan, and it's a strange day, a strange summer here in Germany, so cold already, 3 weeks I think, that we have these cold temperatures, and now this a lot of wind outside. So strange times also for my podcast. And lots of material, of course, that I have to choose carefully, which is really worthy. But I mean, in women, I don't want to be this way choosing, because you all are worthy in a way. And this was expressed in the poem I read in Spanish for my ex-girlfriend, that yeah, somehow all women are beautiful, and why should you then choose and say one is better than other? But yeah, I guess this is all that I have to give to you, dear English speaking and English listening persons. And well, maybe, I mean, I might come back to English, because I didn't even talk to you, Winter, right? Because I feel I don't want to reveal my feelings, right? I feel also, yeah, let's keep it all in the dark. Let's see. I feel that it hurts somehow, yeah, like in this song played last time at the end. Du tust weh. You are hurting. And, now I want to go back to German. Also for you, Winter, that you know that you have to learn German in order to really understand my podcast. And you can't go on like this. I know that you're not that, I don't know, you're not studying German. Of course, you have this disadvantage of not talking it in your daily job. Like my ex-girlfriend, she talked always to the people she was working there, taking care of the elderly people, and therefore you get already into the language, get to know it, although you don't speak that good in the beginning. It's still, of course, the vital part to have practice. And yeah, therefore is a disadvantage that you are working there and can be working English in these software fields. And yeah, you could be working from anywhere and living anywhere. This is what I read about living in Buenos Aires in Argentina. Is very cheap, especially if you can work remotely and then have an income from a maybe European firm, but only pay the local costs in Argentina, would be very cheap. And yeah, it would be something I'd like to do. Not necessarily there in Argentina, but it's a really nice city. I already know it somehow. And yeah, the economic situation at a certain point has to become better, but we have to also fight, in our Marxist terminology, for this, and point out how this liberal democracy can never be the solution, and reform, making things a little better, well, this is legitimate, but it will never lead to a final solution, and therefore is a betrayal of all the people, all the voters, and all the democratic masses. So this is really a class rule, a vile system that is not only materially exploiting and ripping people of their, of satisfying their basic needs, but also ideologically, just not taking them seriously, talking to them as children and telling them that this is the great democratic rule and that you can have this great power of deciding which politician to vote. And this discourse, of course, is so bizarre. It's just intellectually not adequate. We have to say that, yeah, the masses of the people, the plebs, are in a way stupid, but not that stupid. This is the problem of liberalism. It will always fall back into fascism, because people then try to rebel, and nowadays there is not much left of communist forces. Communist ideology has been discredited through the fall of the Soviet Union.
So yeah, there's still fascism or these right-wing populist politicians. So this is the flaw inside liberalism. It will always fall back into this direction of fascism because people are stupid, but not that stupid to actually believe this fucking liberal rule and society. And yeah, so with this finalizing words, I think let's switch back to German. Wow, das waren doch mal nice Schlussworte auf Englisch, ja. Nochmal feuerfrei, habe ich da gedacht. Habe ich vorher irgendwie gedacht an diesen Clip aus dem Aufwachen-Podcast, ne? Da hieß es immer, von der Bundeswehr haben sie da einen Clip rausgenommen, wo der eine Offizier dann sagt, ja, Feuer! Und dann wird die Kanone abgeschossen. Also ja, so feuere ich hier im Podcast, denn um wirklich die Welt zu verändern und die Grenzen des politisch Denkbaren zu verschieben, da muss man eben nicht mit solchen physischen Geschossen feuern, sondern hier mit meinen intellektuellen. Und wow, wir sind hier erst bei 2 Stunden. Mein Rekord an Podcast-Länge ist ja bei 4 Stunden 30 oder 4 Stunden 40 in Folge 28. Und ich glaube, den werde ich heute nicht knacken können. Oder wenn, dann nur mit nochmal einer Pause drin. Aber bleiben wir hier erstmal präzise bei meinem Produktionsplan. Ich habe 2 Texte, die ich jetzt eigentlich vorlesen will. Nicht eigene Texte, ne? Sondern Fremdtexte. Übrigens, weil das erinnert mich nur an Inzest, ne? Seine eigenen Sachen lesen. Übrigens ist Inzest in Deutschland strafrechtlich verboten, lasse ich gerade bei Thomas Fischer nach. Und in vielen Ländern der Welt ist das aber gar nicht geregelt. Gibt es gar keine Gesetze dazu in Südamerika und Afrika und so. Aber in Deutschland vaginaler Geschlechtsverkehr zwischen Personen, die in einer geraden Linie miteinander verwandt sind. Also nur zwischen Eltern und Kindern, so wie ich das verstehe. Oder ja, Kind, Enkel und Großeltern so. Also so wie ich das verstehe, ne? Also mit Onkel und Tanten, Cousins, da ist alles erlaubt. Aber selbst mit den Eltern wäre ja erlaubt, nur halt nicht vaginal. Das ist so genial, dass im Gesetz dieses Wort dann vorkommt oder... Ja, wie Fischer das schreibt, ja, nur der vaginale Geschlechtsverkehr ist verboten. Und das ist so geil, weil es bei Slavoj Žižek natürlich Lacan immer heißt mit Bezug auf Ödipus, den Ödipus-Komplex. Irgendwie hat das zu tun mit der Symbolisierung, mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft, die Gesetze, das Gesetz einführen. Das hat mit dem Inzestverbot zu tun, dass dieses grundlegende soziale Gesetz aufgestellt wird und in allen menschlichen Gesellschaften sich irgendwie finden lässt, ne? Auch in ganz verschiedenen Formen natürlich, was wird als Inzest verstanden, aber irgendwo gibt es überall diese Abneigung oder dieses Verbot zu sagen, nee, mit dem und dem nicht. Ein ganz kompliziertes System natürlich. Mit Kreuzcousins darf man, also Cousins, die von meiner Mutter, der Bruder meiner Mutter oder der Onkel, oh Gott, also irgendwie so Kreuzcousins, aber nicht Parallelcousins, weil Parallelcousins wären dann von meiner Mutter die Schwester und deren Kinder, aber das sind haben ja 2x Frauen, also Mutter und ihre Schwester, 2x weiblich, das ist dann parallel, das ist verboten, aber Überkreuz ist immer erlaubt, ne? Das war das Ding. Die Überkreuzliebe, die Kreuzcousins, also der Bruder meiner Mutter, was der für Kinder hat, mit diesen Kindern darf ich mich auch wiederum vermählen oder paaren. So beschreibt er nur Georges Bataille in seinem Werk Die Erotik, dass da ganz komplizierte Systeme gibt. Aber Thomas Fischer sagt, man kann nicht sagen, was ist natürlich, was nicht natürlich, ist alles gleich. Natürlich, Sexualität ist immer irgendwie kulturell geformt, da gibt es keine Natur drunterliegend. Oder klar, gab es vor 10.000 Jahren irgendwelche Naturzustände, die wir jetzt ja auch nicht mehr genauer kennen oder nachvollziehen können. Aber menschliche Gesellschaft ist immer dadurch geformt, irgendwie ein Individuum ist gar nicht denkbar. Das ist der Fehler des Liberalismus, der von diesem Individuum ausgeht, das für sich komplett ist. Aber das ist natürlich Fiktion und in der Realität so gar nicht... passend für ein menschliches Sein, sondern wird immer schon von der Gemeinschaft her gedacht. Und heute, das ist das Problem mit der Hypertrophie, irgendwie die Liebe wird so wichtig. Die Liebe ist der kleine Sozialismus, weil der große Sozialismus irgendwie verloren ging oder nicht mehr möglich scheint. Und deshalb nimmt die Liebe so einen großen, wahnsinnig wichtigen Platz ein in unserer Welt. Und es ist ja aber grundsätzlich richtig der Gedanke darin, dass man nur zu zweit oder zu mehreren jedenfalls, nicht notwendig zu zweit, aber zu mehreren komplett ist und irgendwie komplettiert ist. Und ein Mensch ist nicht denkbar als dieses Individualwesen, als das in der Liberalismus hinstellt. Und deshalb das Sprechen über Sexualität, also ja, hat schon mit Sexualität immer zu tun. Da ist keine Trennung zu ziehen, zu sagen, wir sind jetzt so entfremdet in der Moderne, klar, das stimmt, irgendwie Neurosen kamen dann auf und begünstigten dann die Psychoanalyse und weil eben so viele Leute dann solche Probleme hatten mit ihrer Sexualität in dieser Zeit des sich entwickelnden Kapitalismus und seiner Umwälzungen. Aber das arbeitet Fischer sehr gut heraus und können wir sicher auch mal nachlesen. Oder warum eigentlich nicht jetzt? Ja, aber ich will das kurz referieren, dass einfach dieser Zusammenhang von Sozialität und Sexualität, ist es nicht denkbar, sich als Einzelner zu sehen, sondern es ist immer schon ein Sprechen, ein Austauschen, ein sich beziehen auf den anderen, den großen anderen. Und ja. Das ist es eben, was ich in meine Kunstfigur Hitler hineingelegt habe. Ja, diese Sehnsucht nach dem anderen, diese große Sehnsucht, und er kann gar nicht leben ohne, aber er kann es sich auch nicht erfüllen, diesen Traum. Der Weg dorthin ist irgendwie blockiert, diese Mädchen mal wirklich anzusprechen. Und meine anderen Figuren, manche in anderen Romanen, die sind in dem Sinne nicht so eingeschränkt, nicht so determiniert oder festgefahren in ihrem Blick auf die Sexualität, sondern die haben halt noch andere Fables oder Talente oder Obsessionen auch. Aber diese anderen Figuren, manchmal wie Kolinskow aus Budget oder Benjamin Constable aus Konsum und Liebe, was ich ja auch schon vor sehr langer Zeit mal vorlas, Folge 100, die sind irgendwie anders, weil sie klar jetzt auch eher in der Jetztzeit leben, nicht vor 100 Jahren. Aber sie haben noch einen Ausweg und es ist bei ihnen auch die Sehnsucht nach dem anderen. Aber ich meine, bei Hitler, da habe ich das in der reinsten Form einfach reingelegt. Einfach diese Sache, dass man gar nicht klarkommt oder man einfach nur fühlt, in dieser Umklammerung da zu liegen, das wäre es, was einen komplettiert und das Einzige, was einen vollständig machen kann. Und davor ist man einfach, ja, in diese Welt geworfen als Kieselsteinchen, das da herumhüpft von A nach B, aber nur gegen die Mauern der Gesellschaft geschleudert wird und für sich völlig bedeutungslos ist und sich gar nicht erklären kann, sich gar nicht zurechtfinden kann. Und das Einzige, was da Hoffnung verleihen kann, ist dieser Glaube an den anderen, dass es passieren kann, dass irgendwann diese Union, Zusammenfindung mit dieser idealen Geliebten stattfinden könnte. Aber genug davon. Ja, ich sag mal, jetzt wo ich Fischer erwähnt habe, dann lesen wir doch da einfach rein. Aber es gibt andere Texte, die ich lesen wollte, ne? Was war das noch? Richtig, ein Knallertext, natürlich. Aber da ist ja ganz gut, hier ein bisschen gemäßigt, intellektualisierend sich vorzubereiten. Und das ist wirklich sehr, sehr gut, habe ich das Gefühl, wie Fischer hier schreibt. Ich bin da natürlich auch erst am Anfang von seinem Werk Sex and Crime, das auf Deutsch verfasst ist, nur mit englischem Titel. Also ja, hier referiert, hier schreibt Fischer über die wahnsinnig schnell Umbrüche im modernen China. China, was ja ein sehr bewundernswertes Land ist, aber eben mit vielen sozialen Problemen, die sich aus dem Kolonialismus und so weiter, aus der imperialistischen, brutalen Machtpolitik und Kriegspolitik der westlichen Staaten ergeben hat. Aber jedenfalls schreibt er da darüber, ja, diese 300 Millionen Wanderarbeiter und aber irgendwie alles wurde, die haben natürlich keine Chance auf ein selbstbestimmtes Sexualleben. Und in den letzten Jahrzehnten hat aber natürlich eine grundlegende Transformation sehr schnell stattgefunden. Und selbst in ländlichen Regionen werden jetzt kaum noch Ehen von den Eltern arrangiert. 4% hieß es noch im Jahr 1992, aber heutzutage also vermutlich noch deutlich weniger. Also es ist eine Gesellschaft im Umbruch, aber wow, wie kann das überhaupt gehen? Und das finde ich sehr interessant, nutze ich als kulturellen Spiegel, um aufzuzeigen, dass genau die gleichen Umbrüche unter anderen historischen Bedingungen, ja, vielleicht nicht so schnell, andere Entwicklungspfade. Aber das hat ja auch im Westen stattgefunden und irgendwie orientieren sich die Chinesen auch an uns. Das ist so interessant, dass sie jetzt irgendwie das ausleben, was wir hier im Westen in den 50er Jahren hatten oder jedenfalls zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Also ich lese hier einfach mal rein, Seite 33. Vergleichbare soziale Umbrüche mit weitreichenden Auswirkungen auf Sexualverhalten und Partnerwahl hat es in Mitteleuropa seit Beginn der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts gegeben. Auch sie war geprägt von einem Wegzug großer Teile der armen ländlichen Bevölkerung in die Städte, die die Entstehung einer städtischen proletarischen Lebenskultur sowie einer mittellosen Reservearmee verelendeter subproletarischer Schichten zur Folge hatte. Damit zerbrachen relativ schnell auch die traditionellen Vorstellungen und informellen Regeln geschlechtlichen Verhaltens, denn die herkömmlichen Familienstrukturen verloren unter den Bedingungen der Fabrikarbeit von Frauen und Kindern einen erheblichen Teil ihrer wirtschaftlich und moralisch sichernden Funktion. Ja, okay, also ich finde das interessant, hier beschreibt jetzt die Situation um 1900 in einem Bauerndorf geboren und ja, da hatte man dann nicht viel Auswahl, mit der eigenen Sexualität umzugehen. Knechte und Mägde blieben oft lebenslang ohne Partner, heißt es dann. Genau, aber das war eben früher, das ja, fand ich eine gute Rekapitulation, um auch klar zu machen, es ist nicht so schlimm heute, ja, beziehungsweise Verelendung, ja, einfach keinen Partner zu haben, das ist natürlich eine elende Situation, aber ich weiß nicht, immerhin, es ist auch eine Zwickmühle mit diesem Liberalismus, ne? Immerhin kann man sich noch sagen, ja, ich habe ja die Chance, immerhin, für die Zukunft ist noch alles offen, aber ja, was ist das? Dann ein Leben nur in der Potenz, in der virtuellen, ja, irgendwann mal realisierbaren Möglichkeit. Seite 41. Ein gutes Beispiel für die Bedeutung moralischer Normen ist die Einführung der Anti-Baby-Pille in den 1960er Jahren. Die Verfügbarkeit eines wirksamen medikamentösen Kontrazeptivums mit den damit verbundenen erheblichen Ausweitungen der Freiheitssphäre von Frauen aufgrund des drastisch verringerten Risikos unerwünschter Schwangerschaften und der Möglichkeit funktionierender Planung von Fortpflanzung und Sexualverhalten führte einerseits zu rechtlichen Fragen und Problemen. Viel wichtiger war aber andererseits jene moralisch-normative, die ganze Gesellschaft erfassende Diskussion, die sich fast ohne Rücksicht auf formelle Regeln vollzog. Diese Diskussion führte unter anderem dazu, dass die christlichen Kirchen und hier insbesondere die katholische aufgrund ihres starren Festhaltens an überkommenen, zunehmend als dysfunktional und willkürlich angesehenen Regeln in großem Umfang Einfluss auf das reale Verhalten ihrer Mitglieder und schließlich der Gesellschaft im Ganzen verlor. Tja, Pech. Es wurde damals unter Jugendlichen und Erwachsenen mit großem Engagement diskutiert, ob die Pille zunehmend moralisch legitim und sozialpolitisch vertretbar sei. Die Mehrzahl der jungen Menschen bejahte diese Frage, große Teile der Gesellschaft aber lehnten ihre Anwendung ab. Diese Position wurde unabhängig von religiösen Überzeugungen mit Argumenten der Sexualmoral, der sexuellen Gesundheit, der sozialen Bedeutung der Familie und der angeblich natürlich determinierten Verteilung von Macht und Ohnmacht in Form tradierter sozialer Rollenbilder begründet. Man muss sich bei der rückschauenden Betrachtung klar machen, dass dies zu einer Zeit geschah, als zum Beispiel auch die Frage, ob Frauen auf der Straße rauchen dürften, eine als für die soziale Reputation bedeutende angesehen wurde und in der bürgerlichen Mittelschicht eine Berufstätigkeit von verheirateten Frauen als moralisch zweifelhaft galt. Genau, das war eben der Unterschied zwischen DDR und BRD, dass es in der DDR nicht moralisch zweifelhaft und viel normaler war, wenn es im Westen bis hinein in die 90er oder bis heute eigentlich diese Konnotation hat. Gut, heute vielleicht langsam dann nicht mehr. Parallel entspannten sich in ihrer Leidenschaftlichkeit heute kaum noch vorstellbare Diskussionen über die Fragen, ob das Tragen von Miniröcken ein Beweis für sexuell-moralische Verkommenheit sei, ob das Austauschen von Küssen in der Öffentlichkeit gestattet oder polizeilich verfolgt werden solle und ob der sogenannte Sex vor der Ehe toleriert werden könne. Das Aufbrechen solcher Diskussionen ist nicht, wie von konservativen Kreisen zumeist reflexhaft unterstellt, Ursache, sondern Auswirkung und Zeichen bereits bestehender tiefgreifender gesellschaftlicher Reibungen und Konflikte. Die Moral der Sexualverfassung und der Familienverfassung folgt nicht allgemein theoretischen Modellen oder zeitlosen Einsichten, sondern kann regelmäßig als mehr oder minder funktional angepasste Form der individuellen Innenleitung an die Erfordernisse der äußeren, insbesondere wirtschaftlichen Struktur verstanden werden. Also das Innere orientiert sich am Äußeren. Mit anderen Worten, eine sich nach dem Zweiten Weltkrieg globalisierende Welt der Individualisierung von Leistung und Konsum, eine von der Ökonomisierung des Sozialen geprägte Welt, war und ist auf Dauer nicht mehr mit einer Sexualverfassung vereinbar, die auf der modernisierungsfeindlichen Ideologie einer familiären Gemeinschaft mit einer unselbstständigen Position der Frauen gründete. Vergleichbar ist dieser sexualmoralische Wertewandel, der einerseits von den Trägern der neuen Moral induziert wird, andererseits aber ganz neue Anforderungen an sie heranträgt, mit dem Übergang von der agrarischen zur industriellen Gesellschaft. Arbeiter, die keine individuelle, unersetzbare Leistung mehr erbringen, sondern nur gleichartige Arbeitskraft in automatisierte Prozesse einbringen, können nicht mehr in den einstigen Abhängigkeitsverhältnissen der bäuerlichen Wirtschaft und Lebensgemeinschaften samt ihrer Großfamilien gehalten werden. Sie individualisieren sich als Personen und werden zugleich Teile einer neuen sozialen Klasse von Menschen in gleicher Lage und damit mit einer eigenen neuen Moral, einer neuen Rollenverteilung in den Familien und grundlegend veränderten Aufgabenzuweisungen. Sehr schön finde ich hier, dass wir alle ja gleich sind. Wir bringen da nur unsere Arbeitskraft ein und das ist das Erlösende auch am Marxismus, sich als Proletarier zu identifizieren und ja, wie in der letzten Folge am Schluss ausgedrückt, dieses Lied Rote Flaggen, auch in der Liebe, also der Hahnrei sein zu können, derjenige jedenfalls, der ja da diesen Nebenbuhler hat, der ihn aussticht oder der die Gunst der Geliebten gewonnen hat. Das ist auch etwas sehr Befruchtendes, etwas sehr Wohltuendes und man muss es so sagen, das ist der Schmerz, mit dem man konfrontiert werden muss, den man braucht, wie die Luft zum Atmen. Und es ist einfach so und wie das formalisiert wird, wie kann man das irgendwie gesellschaftlich regeln, das ist eine offene Frage für mich, aber dass es so ist und dass das eigentlich Wertvolle auch an der Liebe ist und nicht diese Zweierliebe, das ist für mich, steht völlig außer Frage. Und aber das ist ja das Gleiche wie mit dem Proletarier, ne? Wir sind alle austauschbar und auch das ist doch paradox, warum fühle ich, dass das mich so erleichtert? Ich will nicht so individuell sein, so einzigartig in meinem Schaffen, sondern nee, ich gehe da halt hin, programmiere was, aber ich weiß, ich könnte auch ersetzt werden. Und das ist das Gute daran. Im Liberalismus gewinnt das eine ungute Note, aber der Liberalismus ist ja eine Lüge. Das ist eben der Grund, warum es für einen Marxisten was erleichtern ist, zu wissen, die historisch richtige Position ist die des Kommunismus und da wird aus dieser materiellen Gleichheit, aus dieser faktischen irgendwie Gleichpositionierung der Arbeiter als Verkäufer ihrer Arbeitskraft, wird da auch ein politischer Schluss gezogen und eine Institutionalisierung der Gesellschaft erarbeitet, die dieser grundlegenden Klassenverteilung Rechnung trägt, die versucht, diese proletarische Klasse da in die wirklich bestimmende, beherrschende, privilegierte Position zu bringen, beziehungsweise ja dann im Endeffekt durch lange historische Prozesse die Privilegien ganz aufzulösen, weil wir ja alle im Grunde nur Arbeiter sind. Nun, aber das sind diffizile Kämpfe, wie gesagt. Wir wollen dahin jetzt heute nicht abgleiten ins allzu Klassenkämpferische, sondern wir sehen hier nur im Anschluss an diese Stelle hier, die gerade vorgelesen wurde, ist die Rede eben von diesem vaginalen Geschlechtsverkehr. Hier, Paragraph 173 Strafgesetzbuch, also ja, das hält irgendwie die Gesellschaft zusammen, das Inzestverbot. Blutschande wurde es früher genannt. Personen unter 18 Jahren bleiben straffrei. Aber ja, also für euch, liebe Erwachsene, liebe Hörer, einfach, dass ihr Bescheid wisst, da begeht man eine Straftat, wenn man vaginalen Geschlechtsverkehr hat mit Personen, die in gerader Linie mit einem verwandt sind. In Korea, auf den Philippinen und osteuropäischen Ländern sind Heiraten zwischen Cousins und Cousinen verboten. Andererseits in islamischen Ländern, etwa Nordafrika, gelten sie teilweise noch als erstrebenswert und sind jedenfalls erlaubt. Der Inzest unter Erwachsenen ist etwa in Frankreich, Schweden, Russland und Indien nicht verboten. In Schweden ist grundsätzlich auch die inzestuöse Ehe erlaubt. In den Ländern Afrikas, Mittel- und Südamerikas bestehen meist gar keine Vorschriften. Ja, sehr interessant. Also, lass uns bitte noch einen kurzen Abschnitt aus diesem wunderbaren Werk hier vorlesen, aber dann muss ich da auch erst noch selber weiter mich einlesen, um dann einen Überblick zu haben. Und ich bin schon etwas unruhig, weil ja, ich merke, ich will zu diesen anderen Texten kommen. Und wir sind hier jetzt aber noch in der Vorbereitung, wissenschaftlich, juristisch, lesen wir uns ein. Was ist überhaupt erlaubt? Ne? Man will ja auch nicht fehlgreifen und so. Ne? Seite 48. Die Betonung der Ökonomie für die Moral ergibt sich dabei aus der besonderen Herausforderung, der sich das Bürgertum gegenüber sah, da es weder auf charismatische noch auf traditionale Legitimationsressourcen zugreifen konnte, sondern seine Macht rational begründen musste. Das ist also die Rede vom Aufstieg des Kapitalismus damals, als die Bourgeoisie, das Bürgertum, damals eben noch eine revolutionäre Klasse war und den Adel verdrängt hat, so wie wir Proletarier heute die Bürger, das Bürgertum verdrängen müssten. Überflüssig machten oder ja irgendwie eben seine Grundlagen auflösen. Aber weiter im Text. Während also der Adel aufgrund der Vorstellung einer als Natur oder Gott gegebenen Nobilität zwar von Verarmung, nicht aber von Ehrverlust bedroht war und daher deutlich liberalere und verfeinerte Sitten pflegen konnte als bürgerliche Kreise, waren die Ehrpositionen der Letzteren unmittelbar an die ökonomische Position gebunden und als solche in der Marktgesellschaft stetig von Abstieg bedroht. Hieraus erklärt sich, dass die Moralvorstellungen und Toleranzspielräume in der bürgerlichen Gesellschaft der Neuzeit umso enger und rigider wurden, je näher die Gefahr des sozialen Abstiegs lag. Also es hat zu tun mit diesem Überlebenskampf, Konkurrenzkampf auf dem Markt, Abstiegskampf im Fußball. Der europäische Kleinbürger des 18. und 19. Jahrhunderts schließlich erstarrte in zwanghaft rigider Sexualmoral bis hin zu den seelischen Störungen und Leiden, welche schließlich die Konjunktur der Psychologie und der Psychotherapien hervorbrachten. Genau. Und dann fasst er hier die letzten 4 Jahrhunderte für Europa zusammen in 3 Kulturen der Sexualmoral. Einmal die adelige, des hedonistisch gewaltsamen Zugriffs in Kombination mit einer emotional weitgehend abgetrennten Heirats- und Fortpflanzungspolitik. Zweitens die bürgerliche, in sich hochgradig differenzierte Moralkultur der ökonomisch definierten Familienstruktur. Mit einer engen Verbindung von Sexualverhalten, Fortpflanzung, Ökonomie und emotionaler Bindung. Das ist die bürgerliche Familie, deren vielfach ideologisiertes Bild heute fast weltweit die Oberfläche der Sexualkultur bildet. Genau, die Oberfläche. Aber viele Leute verstehen auch, dass es darunter noch was gibt, ne? Wie mit der Polyamorie. Diese eine Frau aus China jedenfalls, die ich da traf, über Bumble. Ja, ich hatte bei ihr das Gefühl, sie versteht das schon, obwohl sie ja aus China, aus einer vielleicht heute eher auch noch traditioneller eingestellten Kultur kommt, als jetzt hier bei uns in westlichen Gesellschaften. Und aber irgendwie, sie ist bereit, sich da zu öffnen und wow, es ist genauso wie Fischer schreibt, es ist diese Oberfläche und das ist unglaublich stark, dieser ideologische Druck, der da noch herrscht, aber es ist klar, eigentlich will man ja auch in die Tiefe gehen in der Liebe. Die dritte ist eine erst mit der Industrialisierung sich bildende Kultur proletarischer Moral, die von Rücksichten auf Eigentums- und Erbregeln weitgehend frei, stattdessen in eine neue Art von ökonomisch-moralischem Zwang eingebunden ist. Genau, da haben wir eben Erwerbsgemeinschaften von Armen, möglichst viele Kinder müssen erzeugt werden für die Existenzsicherung, Industrie- und Landarbeiter, also die Trennung von Biologie und Ökonomie ergibt sich hieraus. Er spricht ja dann auch über den Sozialismus und die DDR im Folgenden mit leicht deprimierendem Unterton. Da ist immer die Rede von dieser deprimierenden Realität der sozialistischen Staaten gegen Ende. Aber das ist so lächerlich aus unserer heutigen deprimierenden Realität einfach. Also ja, ich kann es verstehen für jemand wie Thomas Fischer, der jetzt um die 60 ist wahrscheinlich. Und dass für ihn dieses liberale Land, dieser Westen, diese BRD, aussieht wie ein aufregendes Land. Und obwohl er sehr gebildet und links auch ist und sehr gut diese marxistischen Terminologien hier auch einführt in sein Buch hier mit dem proletarischen und subproletarischen Schichten. Aber trotzdem irgendwie diese Sache, dass man echt glaubt, die DDR sei irgendwie deprimierend gewesen und es ist aus der heutigen Sicht, zumindest aus meiner kommunistischen Sicht, wo jetzt wirklich, wie wir in der DKP-Sitzung festgestellt haben, ja am Rande des Weltkriegs stehen oder zumindest unsere Kräfte bündeln müssen, das zu verhindern, selbst den Sozialismus zurückstellen, um die Friedenspolitik voranzustellen und da jedenfalls die Eskalation zu verhindern. Also ja, ist einfach dieser Punkt, diese deprimierende Realität des Liberalismus. Es ist so, der Liberalismus ist so schlau, weil egal was passiert, es wird nie ihm angelastet. Es ist nie der Liberalismus, sondern es ist immer der freie Mensch, nur wir selber, oder die freie Gesellschaft, der freie Markt, die freie Nation, die sich durchsetzt gegen ihre Konkurrenten auf dem Weltmarkt. Aber es ist nie ein übergreifendes System. Es gibt irgendwie das gar nicht irgendwas Systematisches, was sich Liberalismus nennen würde oder Kapitalismus oder Imperialismus, was man jedenfalls dann diesem System zur Last legen könnte. Das ist so geschickt gemacht. Aber ja, also mit diesen Überlegungen muss ich mich schon hinterfragen, weil es war doch. Und es zeigen auch diese freien Assoziationen über den Liberalismus, dass immer das Beste ist, frei zu reden. Und warum habe ich mir heute so viele Texte vorgenommen? Ich weiß nicht, was ist los mit mir, aber komm, dann, ich will einfach wissenschaftlich sein. Nicht so subjektivistisch, ne? Ich las dieses Buch von Fischer und dachte, wow, geil, also man kann ja wirklich so über die Sexualität schreiben. So auf niedriger emotionaler Flamme, so wie auch Illus, ne? Aber doch irgendwie anders ein bisschen, aber ja, und deshalb nicht so passioniert, sondern wirklich alles offenlegen, um zu sagen, ich habe keine Angst, ich, ja, wie dem auch sei, langsam und stetig setze ich meinen Schritt vorwärts und wälze mich vorwärts und auf was auch immer zu, ich weiß nicht, aber so. Ich hatte hier nämlich ein Gedicht herausgesucht von dem guten Rimbaud. Aber dieses Gedicht ist noch nicht mal der Höhepunkt der heutigen Vorlesungsstücke. Wir wollen aber trotzdem mal kurz da reinblicken. Ach, wobei, ich weiß. Ah, nee. Dieses Gedicht kenne ich ja auch gar nicht, oder? Ich habe schon einige Gedichte hieraus vorgelesen, auch in meinen Folgen vor 2 Jahren, 36, 37 und so. Karma, Schwestern, der junge Mann. Ja, lesen wir doch das nochmal vor, weil das ist kurz. Karma, Schwestern. Ja, weil das hatte ich damals in den 30er-Folgen vorgelesen. Und ich finde, es passt ganz gut heute, ne? It's Raining Men. Und jetzt diese Männer, die ja auch Begehrensobjekte sein können, aber nicht so adressiert werden im hegemonialen Diskurs. Oder jedenfalls fehlt da noch einiges, das müssen wir offenlegen. Müssen das erotische Potenzial hier freilegen, damit wir Männer uns auch wirklich begehrt und wertvoll fühlen können. Also ein ganz preziöser Schatz. Ja, und irgendwie in diese Richtung scheint mir das zu gehen, dieses Gedicht. Weil da ist von einem jungen Mann die Rede, der irgendwie 20 Lenze hat. Ja. Also gut. Karma-Schwestern. Der junge Mann mit brillantem Auge, bronzener Haut, der strahlende Körper, grad 20 Lenze. Wenn der erst nackt flanierte, dem blühte die Stirn in kupfernem Reif, unter Persiens Wonnemond ein unbekanntes Genie. Ungestüm, mit einem Anflug unschuldig dunkler Scheu, stolz auf erstes Aufbegehren, jungen Meeren ähnlich, den Tränen der Sommernächte, die auf Diamant Betten sich scheuern. Dem jungen Mann vor dieser abgrundhässlichen Welt springt das reichlich aufgebrachte Herz und einzig Riss, bodenlos, äonisch, fasst er sich und begehrt seine Karma-Schwester. Aber du, Weib, bloß Eingeweide, Massierung, süßes Pflaster, bist nie die Karma-Schwester, niemals. Auch schwarzer Blick nicht, nicht Schoß, wo rostroter Schatten ruht, nicht geschmeidige Finger, nicht blendend geformte Brüste sind es, blinde, unaufgeweckt und die Pupillen kosmisch weit. All unser Umarmen ist nur ein Fragen. Du hängst doch an uns, Milchbrust tragend, wir wiegen dich lockende tiefe Passion. Dein Hass, deine starre Fixierung, deine Hinfälligkeit. Und all die Zeit erlittene Brutalität, du zahlst uns alles heim, o Nacht, ohne Heimtücke, wie ein blutiger Exzess, allmonatlicher Strom. Wenn die Frau spontan geneigt ihn schreckt, Liebe, Impuls des Lebens und Lied der Tat, stürmen giftgrüne Muse und Justitias Fackeln ihn zu zerfetzen mit hochgeputschter Obsession. Justitia. Ah, stets lechzend nach Glanz und Stille, im Stich gelassen von den zwei unversöhnlichen Schwestern. So greint er zärtlich nach dem Wissen holder Arme. Er schleppt seine blutige Stirn zur blühenden Natur. Doch die schwarze Magie, die frommen Studien sind dem Verletzten zuwider. In seinem dunkel wissenden Stolz, er spürt gnadenlose Einöden ihm näher rücken. Dann noch immer strahlend schön, den Sarg nicht verschmähend, mag er unendlichen Skalen folgen, maßlosen Träumen und Fährten durch alle Wahrheitsnächte hindurch. Dann, krank an Seele und Gliedern, mag er dich anrufen, o todvolle Rätsel, o Karma-Schwester. Geschrieben im Juni 1871. Eine Bemerkung nur hierzu. Es ist irgendwie im ersten Teil des Gedichts davon geredet, dass der Mann die Schwester, die Frau anblickt, aber nie wirklich gleich sein kann mit ihr. Und das solltet ihr mal im Hinterkopf behalten. Er wünscht sich eigentlich, dass seine Karma-Schwester wäre, aber es kann nicht sein. Du bist nicht die Karma-Schwester, sagt er da im ersten Teil. Nur ganz am Ende spricht er dann ja irgendwie die Frauen als Karma-Schwester an. Aber hier sagt er im ersten Teil dem jungen Mann, boah, und diesen gerade ersten Teil finde ich so am besten, wirklich das mit dem, wenn der erst nackt, oh, nackt flanierte, dem blühte die Stirn in kupfernem Reif. Ja, aber hier schreibt er dann, aber du Weib, bloß eingeweihte Massierung, süßes Pflaster, bist nie die Karma-Schwester, niemals. Auch schwarzer Blick nicht, nicht Schoß, wo rostroter Schatten ruht, nicht geschmeidige Finger, nicht blendend geformte Brüste sind es. Blinde, unaufgeweckt und die Pupillen kosmisch weit, all unser Umarmen ist nur ein Fragen. Genau, ein Fragen, bist du wirklich gleich, Frau, aber das ist das Problem. Es ist immer noch diese sozioökonomische Ungleichheit, die die Liebe behindert und wir werden da jedenfalls nachlesen bei Eva Illus, nämlich genau in diesem Buch, in diesem nächsten Kapitel, das ich da angedacht habe, das da direkt anschließt, sich anschmiegt an die heutige Vorlesung. Da ist davon die Rede, dass Männer das Gefühl haben, ja, die Frau müsste erstmal gleich sein, aber das ist sie nicht. Aber okay, wir müssen diesen Fakt ausblenden, irgendwie vergessen, vor uns verstecken und dann können wir wirklich lieben. Aber das ist natürlich nicht so gut. Es wäre natürlich besser, die Frau wäre wirklich materiell gleich und man müsste sich das nicht so erst hinbiegen. Aber ich fand das einen validen Punkt, also wirklich bedenkenswert, dass ja, wie soll man überhaupt lieben, als man, das ist meine Frage hier und ich möchte das aber ganz klarstellen, dass das ja niemand streitig machen will oder andere Männer da jetzt nicht moralisch verurteilen will, wenn sie lieben, ja, dann liebt doch bitte, ist ja was Schönes und trotzdem möchte ich hier ab und zu das einflechten als Hypothese, dass die Liebe heute gar nicht möglich ist, auch wegen dieser Ungleichheit, aber vor allem eben wegen dieser kapitalistischen Vermarktung, die Individualisierung, die uns auf den Markt wirft und unsere individuellen Talente da als diese Lockmittel, dieses Blühende, die Stirn, die blühende Zukunft, die uns angezeichnet ist. Also all das ist das ungute Gemisch, meine ich. Und aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass andere Männer da ja etwas Falsches machen, indem sie lieben. Und ich möchte es ja auch, strebe es ja auch an und glaube ja auch dann, ja, diese materielle Erfolg oder diese Bidirektionalität der geistigen Zuneigungsbezeigung wird sich bald vielleicht wieder einstellen. Und ja, das war's dann hier von Rombo. Oh, ja, das war doch was. Und behaltet das einfach im Hinterkopf für die nächste Vorlesung von Illus. Also die Karma-Schwester, ja, man beugt sich zu ihr hin, man will eigentlich gleich sein. Und so. Ja, aber sehr schön hat Rombo das schon damals herausgearbeitet. Nie, eigentlich ist es nie so. Ja, aber es gibt jetzt einen ganz spezifischen Text, der sich aus meiner Sicht eignet, diesem Podcast hier eine würdige Abrundung zu geben. Eine feminine Abrundung, weil es ist die Rede von einer Unterhaltung zwischen zwei Frauen und einem Mann. Und es geht um die Einführung in die Sexualität, theoretische Erwägung, was ist eigentlich erlaubt, was ist normal, wie hat man da vorzugehen. Ja.
Und es handelt sich hier um ein Buch, das ich leider auch noch nicht ganz zu Ende gelesen habe. Aber es ist sehr dünn und sehr empfehlenswert, hat nur 150 Seiten. Und ich bin schon recht weit. Und will das einfach empfehlen. Es ist sehr philosophisch, bereichert, bildet ein und gehört wirklich zum Kulturerbe der Weltliteratur und der westlichen Zivilisation, vor allem der französischen. Ja, Literatur. Ich halte hier also in Händen das Werk des Marquis de Sade, der scheinbar auch ein Adliger war, ne? Dieses aber lange im Gefängnis saß, fast 30 Jahre, da ihm verfolgt wurde für seine Schriften, für seine etwas expliziten, für den Zeitgeschmack nicht nachvollziehbaren, nicht passenden, adäquaten Schriften. Das ist natürlich immer das, ja, es wechselt mit den Zeiten, mit den Kulturen. Einmal ist das erlaubt, mal das, mal sind es die gelten, mal die anderen. Und so ist es. Es ist nichts besser oder schlecht. In dem Sinne muss man schon kulturrelativistisch sein. Wie Thomas Fischer das auch sehr gut herausarbeitet, da gibt es keine natürlichere Sexualität. In dem Sinne ist es auch absurd, dann nach Polynesien zu schauen oder diese Urgesellschaften zu feiern. Und aber ja, es ist ja trotzdem interessant, dass wissenschaftlich, wie Engels eben damals die Polynesier und Australier studierte oder die Studien da sichtete und analysierte. Aber der Punkt ist, was ist erlaubt, was ist die Moral? Ne? Wir müssen es herausfinden mit diesem Werk, die Philosophie im Boudoir. Ein Boudoir, was ist das überhaupt? Das ist so eine Art Bad oder so? Ja. Also erst geht es um Gott, dass Gott nicht existiert. Und Eugenie ist die junge Dame von etwa 15, 16 Jahren, die hier eingeführt wird in die heiligen Gefilde der Liebe von Madame de Saint-Ange, und dem Herrn der Schöpfung hier, Dolmossé. Die beiden sind befreundet, sind auch Liebhaber, also Dolmossé und Madame de Saint-Ange. Aber zum ersten Mal wird jetzt hier Eugenie darin eingeführt, wie man sich so ungeniert gibt und jedenfalls ja, da freizügig und nackt körperliche Entdeckungen macht und aufgeklärt wird jedenfalls über das, was zu tun ist und was man machen kann im Leben. Da steigen wir einfach mal an einer Stelle ein in den Text, die mir jetzt gerade zusagt. Ja, etwas krude politische Erwägung kommen hier, das überspringen wir, aber jetzt hier. Eugenie sagt zu Madame de Saint-Ange: Liebe Freundin, mein Vater denkt absolut wie Dolmossé. In seinem ganzen Leben hat er kein gutes Werk getan. Er schilt meine Mutter unaufhörlich wegen der Summen, die sie für solche Dinge ausgibt. Sie war Mitglied im Mütterverein, in der philanthropischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, welchem Verein sie nicht angehört hat. Er hat sie gezwungen, all dies aufzugeben, indem er ihr versicherte, er werde sie auf das allerbescheidenste Taschengeld setzen, wenn sie auf die Idee käme, noch einmal in solche Torheiten zu verfallen. Madame de Saint-Ange: Es gibt nichts Lächerlicheres und zugleich Gefährlicheres als all diese Vereine, Eugenie. Ihnen, den unentgeltlichen Schulen und den Armenhäusern, verdanken wir die schreckliche Verwirrung, in der wir uns jetzt befinden. Gib niemals Almosen, meine Liebe, ich flehe dich an. Eugenie: Hab keine Angst. Vor langer Zeit schon hat mein Vater das Gleiche von mir verlangt und die Wohltätigkeit lockt mich zu wenig, als dass ich hierin gegen seine Befehle handelte. Gegen die Regungen meines Herzens und deine Wünsche. Dolmossé: Zerteilen wir nicht die Portion an Empfindsamkeit, die wir von der Natur erhalten haben. Man vernichtet sie, wenn man sie ausdehnt. Was sind mir die Leiden der anderen? Habe ich nicht an meinen eigenen genug, ohne mich deretwegen zu betrüben, die mir fremd sind? Das Feuer dieser Empfindsamkeit soll nie etwas anderes entzünden als unsere Lust. Seien wir empfindsam für alles, was sie fördert, absolut unbeugsam gegen alles Übrige.
Aus diesem Seelenzustand ergibt sich eine Art Grausamkeit, die zuweilen nicht unangenehm ist. Man kann nicht immer Böses tun. Des Vergnügens beraubt, das es macht, gleichen wir dieses Gefühl wenigstens durch die kleine prickelnde Bosheit aus, nie Gutes zu tun. Wow, ja, sehr dialektisch. Eugenie. Oh Gott, wie ihre Lehren mich entflammen. Ich glaube, man könnte mich nun eher umbringen, als mich veranlassen, eine gute Tat zu tun. Madame de Saintonge. Und böte sich eine schlechte, wärst du gar bereit, diese zu vollbringen? Eugenie. Sei still, Verführerin. Ich antworte dir darauf erst, wenn du meinen Unterricht beendet hast. Nach allem, was sie mir sagen, Dolmancé, scheint mir, dass es auf Erden nichts so Gleichgültiges gibt wie Gutes oder Böses tun. Unsere Neigung, unser Temperament allein sollen maßgebend sein. Dolmancé. Oh, zweifeln Sie nicht, Eugenie. Die Wörter Laster und Tugend vermitteln uns nur rein lokale Ideen. Es gibt keine Tat, wie merkwürdig sie sich auch immer vorstellen mögen, die wahrhaft verbrecherisch wäre. Keine, die sich wirklich tugendhaft nennen könnte. Alles bezieht sich auf unsere Sitten und auf das Klima, in dem wir leben. Was hier Verbrechen ist, ist häufig 100 Meilen weiter Tugend. Und die Tugenden eines anderen Erdteils könnten umgekehrt gut für uns Verbrechen sein. Es gibt keine Abscheulichkeit, die nicht vergöttlicht worden wäre, keine Tugend, die man nicht geschändet hätte. Aus diesen rein geografischen Verschiedenheiten ergibt sich, wie wenig Aufhebens wir von der Hochschätzung oder der Verachtung der Menschen zu machen haben. Lächerlichen und eitlen Gefühlen, über die wir uns so hoch stellen sollten, dass wir furchtlos ihre Verachtung bevorzugen, wenn nur die Taten, die sie uns einbringen, uns etwas Wollust schenken. Eugenie, aber es scheint mir, dass es doch Taten geben muss, die in sich so gefährlich und schlecht sind, dass man sie allgemein als verbrecherisch ansieht und vom einen Ende des Universums bis zum anderen als solche bestraft. Madame de Saintonge, keine, mein Engel, keine! Nicht einmal Diebstahl oder Inzest. Nicht einmal Mord oder Elternmord. Eugenie, wie? Diese Gräuel wären nirgendwo entschuldbar? Dolmancé, sie wurden dort geehrt, gekrönt, als hervorragende Taten betrachtet, während an anderen Orten Menschlichkeit, Reinheit, Wohltätigkeit, Keuschheit, all unsere Tugenden schließlich als Ungeheuerlichkeiten angesehen werden. Eugenie, ich bitte Sie, mir das alles zu erklären. Ich verlange eine kurze Analyse jedes dieser Verbrechen und bitte Sie, mir zunächst Ihre Meinung über die Libertinage der Mädchen, dann über den Ehebruch der Frauen darzulegen. Was heißt das genau? Libertinage, Freizügigkeit, sexuelle Ausschweifungen vor der Ehe eben. Sex vor der Ehe, auch wichtig, dass Fischer das in Anführungszeichen geschrieben hat, weil was soll das überhaupt sein? Das sind willkürliche Grenzziehungen, die von diesen alten klerikalen Traditionen kommen, die wir jetzt abstreifen wollen. Was soll Sex sein? Ja, ist es schon Sex, wenn man sich berührt und so? Das ist immer diese Definitionsfrage. Also, Madame de Saintonge, höre also Eugenie. Es ist unsinnig zu sagen, ein Mädchen müsse, kaum aus dem Schoß seiner Mutter entlassen, das Opfer des Willens seiner Eltern werden und bis zu seinem letzten Seufzer bleiben. In einem Jahrhundert, in dem die Bedeutung und die Rechte des Menschen so sorgfältig ergründet worden sind, können die jungen Mädchen sich nicht weiterhin für Sklavinnen ihrer Familien halten, während doch feststeht, dass die Macht dieser Familien über sie absolut chimärisch ist. Hören wir die Natur zu einem so interessanten Gegenstand und die Gesetze der Tiere, die ihr viel näher stehen, sollen uns einen Augenblick lang als Beispiel dienen. Reichen bei ihnen die elterlichen Pflichten über die ersten körperlichen Bedürfnisse hinaus? Sind die Früchte der Lust von Männchen und Weibchen nicht im Besitz ihrer ganzen Freiheit, all ihrer Rechte? Die Früchte der Lust, also die Kinder, die aus diesem Sex hervorgehen, haben doch auch wieder ihre eigenen Rechte. Sobald sie gehen und sich selbst ernähren können, kennen ihre Erzeuger sie dann noch? Und sie selbst, glauben sie, denen irgendetwas zu schulden, die ihnen das Leben gegeben haben? Zweifellos nicht. Warum denn sind die Kinder der Menschen anderen Pflichten unterworfen? Und was bildet die Grundlage dieser Pflichten, wenn nicht der Geiz und die Ehrsucht der Väter? Nun frage ich, ob es gerecht ist, dass ein junges Mädchen, welches nachzudenken und zu fühlen beginnt, solchen Zügeln gehorcht. Ist es nicht einzig und allein das Vorurteil, das diese Fesseln konserviert? Und gibt es einen lächerlicheren Anblick, als ein junges Mädchen von 15 oder 16 Jahren, verzehrt von Begierden, die es zu besiegen gezwungen ist, das in schlimmeren Höllenqualen darauf wartet, dass es einen Eltern gefällt, nachdem sie seine Jugend unglücklich gemacht haben. Es seinen Eltern gefällt, auch seine Reifezeit zu opfern, indem sie es ihrer perfiden Raffgier darbringen, indem sie es gegen seinen Willen mit einem Gatten verbinden, der entweder nichts besitzt, um Liebe zu erringen, oder alles, um Hass zu erlangen. Oh nein, nein, Eugenie, solcherlei Bande werden bald zunichte werden. Ein junges Mädchen muss, sobald es denken kann, vom Elternhause abgelöst werden, eine staatliche Erziehung erhalten und soll mit 15 Jahren selbst bestimmen können, zu werden, was es will. Gerät es ins Laster? Nun, was tut das? Sind die Dienste, die ein junges Mädchen leistet, indem es sich bereit findet, das Glück all derer zu machen, die sich an es wenden, nicht unendlich viel wertvoller als die, die es einem Gatten bietet, indem es sich isoliert? Das Los der Frau ist, wie die Hündin zu sein, wie die Wölfin. Sie soll allen gehören, die sie wollen. Man handelt offensichtlich der Bestimmung zuwider, die die Natur den Frauen auferlegt, indem man sie mit dem unsinnigen Band einer einsamen Ehe kettet. Hoffen wir, dass man die Augen aufmacht und, indem man die Freiheit aller Individuen garantiert, nicht das Schicksal der unglücklichen Mädchen übersieht. Doch wenn sie beklagenswerterweise vergessen werden, sollen sie sich selbst über den Brauch und über das Vorurteil stellen und kühn die schändlichen Fesseln zertreten, mit denen man sie versklaven will. Sie werden bald über Gewohnheit und Meinung triumphieren. Der Mensch, weiser, weil freier geworden, wird die Ungerechtigkeit empfinden, die darin bestünde, jene zu verachten, die so handeln, und er würde begreifen, dass es bei einem geknechteten Volk als Verbrechen angesehen werden mag, den Impulsen der Natur nachzugehen, jedoch nicht mehr bei einem freien Volk. Genau, das ist eine geniale Formulierung. Die Impulse der Natur. Sexualität ist nichts an sich Natürliches, aber es gibt einen Impuls in uns. Man sagen kann, das kann man nicht weiter reduzieren. Das ist, was ganz klar aus der Natur kommt. Das ist natürlich. Und das ist ja über alle Zeiten hinweg irgendwie in uns drin und bestimmt uns irgendwie, auch wenn auf unterschiedliche Weise, unterschiedliche Formen, sozial, historisch, ökonomisch determiniert, durch die Kultur eben. Aber das freiste Volk wäre doch das, das diesen Impulsen der Natur freien Lauf lässt. Und genau deshalb macht es alles Sinn. Wir heute als immer noch auch geknechtete Völker, ja, sind eben auch da geknechtet und können dem nicht nachgehen. Und Sartre beschreibt hier sehr schön diese Zeit, also im 18. oder 19., ja, wahrscheinlich ausgehend des 18. Jahrhunderts, nach der Französischen Revolution, als diese Umwälzung der Gesellschaft schon in Gange war, aber noch lange nicht abgeschlossen. Und immer noch die reaktionären adeligen Ideologien, auch immer wieder die Oberhand dann gewann, mit der Rückkehr der Könige in Frankreich auf den Thron. Aber nach und nach lässt sich das Volk doch nicht mehr knechten, oder zumindest die bürgerliche Gesellschaft, also der Kapitalismus, setzt sich dann durch gegen den Adel. Und das führt ja, kann ja eine gloriose Zukunft führen, so wie es sagt, dass hier vorauszeichnet. Ich finde das halt so geil, also das, ja, mit der Erziehung, weil darüber versuche ich auch selber zu schreiben, genau, wie wäre das möglich, die sexuelle Erziehung, das ist ja der Punkt, wo meine Gedanken kreisen. Aber hier sagt er es mit 15 Jahren und irgendwie soll das staatlich geregelt sein. Ein Mädchen soll dann ganz frei sein von seinen Eltern, abgetrennt, und der Staat soll da die Führung übernehmen. Das hat ja schon was Sozialistisches, das ist grundrichtig, also dass wir da einen sozialistischen Staat brauchen, der anders als der liberale Staat, der nur die formale Gleichheit garantiert, uns auch was vorlegen und vorleben kann, wie man sich verhalten kann, wie man seine Lust freien Lauf lassen kann, wie man die Bahnen dieser Befriedigung der Lust aufsuchen kann, finden kann, sich enthemmen kann. Ja, das ist die ganze Idee, die Sartre hier schon wunderbar dargelegt hat. Also es ist wirklich so einfach und so klar zu begreifen, aber klar schwierig umzusetzen in der Praxis. Aber materialistisch, das ist einfach mein Punkt für den Kommunismus, versuche ich das zu integrieren in die Theorie des Klassenkampfs, wie wir auf diese Weise die Volksmassen davon erstmal in Kenntnis setzen können, wie der Kapitalismus auch ihre Intimbeziehungen zersetzt und zerstückelt und wie wir durch eine sozialistische Umwälzung dazu kommen könnten, hoffentlich, dass es wieder mehr dass sich die Leute wieder mehr im Bett wälzen, dass da jedenfalls auch wieder Umwälzungen stattfinden können und man da nicht so entfremdet ist von seinem eigenen Begehren, dieser Lust, die doch eigentlich so nahe liegt. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der schmackhaften Textteile hier. Geh also davon aus, dass diese Prinzipien legitim sind, und zerbrich deine Ketten um jeden Preis. Verachte die eitlen Verweise einer blöden Mutter, der du gerechterweise nur Hass und Verachtung schuldest. Wenn dein Vater, der ein Libertin ist, dich begehrt, nun denn, mag er dich genießen, doch ohne dich an sich zu ketten, zerbrich das Joch, das dich knechten will. Mehr als eine Tochter hat sich so ihrem Vater gegenüber verhalten. Ficke, mit einem Wort, ficke. Dazu bist du auf die Welt gekommen. Keine Grenzen hat dein Vergnügen als deine Kräfte und deine Lüsternheit. Kein Ort sei ausgenommen, keine Zeit und keine Person. Alle Stunden, alle Menschen sollen deiner Lüsternheit dienen. Die Enthaltsamkeit ist eine undurchführbare Tugend, für die uns die Natur in ihren Rechten verletzt, durch tausend Missgeschicke bestraft. Solange die Gesetze sind, wie wir sie heute noch haben, benutzen wir Schleier. Die öffentliche Meinung zwingt uns dazu. Doch entschädigen wir uns im Geheimen für diese grausame Keuschheit, die wir in der Öffentlichkeit zu üben gezwungen sind. Ein junges Mädchen soll sich bemühen, eine gute Freundin zu finden, die frei ist und in der Gesellschaft lebt und es daher heimlich deren Vergnügen kosten lassen kann. Wenn das nicht geht, suche sie die Wächter zu bestechen, von denen sie umgeben ist. Sie soll sie anflehen, sie zu prostituieren, indem sie ihnen alles Geld verspricht, das ihnen ihr Verkauf einbringen mag. Und diese Wächter selbst oder Frauen, die sie finden werden und die man Kupplerinnen nennt, werden bald die Wünsche des jungen Mädchens erfüllen. Dann soll sie ihrer ganzen Umgebung Sand in die Augen streuen. Brüdern, Vätern, Freunden, Eltern. Allen gebe sie sich hin, wenn das nötig ist, um ihren Lebenswandel zu verbergen. Sie opfere sogar, wenn das erforderlich ist, ihre Neigungen und ihre Vorlieben. Ein Verhältnis, das ihr zunächst missfällt und in das sie nur aus Berechnung geraten ist, wird sie bald in eine angenehmere Situation bringen, und schon ist sie lanciert. Doch sie kehre nicht zu den Vorurteilen ihrer Kindheit zurück. Drohungen, Ermahnungen, Pflichten, Tugenden, Religion, Ratschläge, alles trete sie mit Füßen. Sie verwerfe und verachte hartnäckig alles, was nur darauf zielt, sie wieder in Ketten zu schlagen. Alles, was kurz gesagt nicht darauf gerichtet ist, sie der Unzucht auszuliefern. Unzucht. Netter. Schöner Begriff. Unzucht. Es ist eine Narrheit unserer Eltern, uns auf dem Weg der Libertinage Unglück zu prophezeien. Es gibt überall Dornen, doch auf der Laufbahn des Lasters sind sie mit Rosen überdeckt. Nur auf den morastigen Pfaden der Tugend lässt die Natur solche niemals erblühen. Niemals. Die einzige Klippe, die auf dem erstgenannten Wege zu fürchten ist, ist die Meinung der Leute. Doch welches geistvolle Mädchen stellt sich nicht mit ein wenig Nachdenken über diese Meinung? Die Lust, die die Hochschätzung schenkt, Eugenie, ist nur eine geistige Lust und nur gewissen Köpfen zuträglich. Die Lust des Fickens gefällt allen und diese verführerischen Reize entschädigen bald für die illusorische Verachtung, der man schwerlich entkommt, wenn man der öffentlichen Meinung die Stirn bietet, um die sich aber etliche vernünftige Frauen so wenig gekümmert haben, dass sie sich daraus noch ein weiteres Vergnügen machten. Ficke, Eugenie, ficke, mein treuer Engel. Dein Körper gehört dir, dir allein. Einzig du auf der ganzen Welt hast das Recht, ihn zu genießen und genießen zu lassen, wen du willst. Nutze die glücklichste Zeit deines Lebens. Sie sind nur allzu kurz, jene glücklichen Jahre unserer Lust. Sind wir glücklich genug, sie genossen zu haben, trösten und erfreuen uns wonnevolle Erinnerungen noch im Alter. Haben wir sie versäumt, bitteres Bedauern, schreckliche Gewissensbisse zerreißen uns dann, gesellen sich zu den Qualen des Alters und umgeben mit Tränen und Plagen das unheilvolle Nahen des Grabes. Eine kurze Anmerkung hier nur, das scheint mir ja sehr materialistisch, was sie da sagt. Sex zu haben ist doch was Schönes, das gefällt allen Leuten, aber nur manche genießen halt dieses Geistige, sich über jemand anders zu stellen, zu missachten oder sich selber hochzuschätzen. Darüber schreibt der Pfarrer immer, man ersetzt die materielle Lust, die wirkliche Freude durch ein ideales Glück, das eben darin besteht, sich psychisch, geistig so sehen zu können, diesen Blick auf sich selber zu richten und zu sagen, ich bin asketisch, ich widerstehe, ich folge der Linie der Keuschheit. Aber das ist ein morastiger Pfad, ja. Da erblühen keine Rosen, sagt sie, auf diesem Pfad der Tugend. Und ja, das Ficken, das gefällt doch einfach allen Leuten. Aber nur manche sind halt irgendwie so verbohrt, dass sie diese neurotische andere Lust haben, da irgendwie sich diese Hochschätzung, die Meinung der Leute, ja, die Geringschätzung der anderen Leute, die zu viel Sex haben oder zu promiskuitiv sind, die nicht den traditionellen Bahnen folgen. Und ja, also spring doch einfach hinweg über diese Meinung der Leute. Klar, das ist leichter gesagt als getan, aber es ist trotzdem sehr richtig und einfach grundlegend logisch, was sie hier aufzeigt. Also diese materiellen Freuden, die du dann haben wirst, die werden dich doch entschädigen dafür. Ja, klar, das ist schlimm, wenn man dann so gesehen wird von der Gesellschaft, so bezeichnet wird als eine Hure oder leichtes Mädchen. Und das war für Männer sicher dann nochmal anders. Da gab es immer dieses, oder ja, auch heute eben noch, das ist eben, diese Traditionen lassen sich nicht so leicht überwinden, aber auch heute noch eben für Männer leicht anders konnotiert, diese Promiskuität, diese Seitensprünge, dass das eher noch was Nachvollziehbares hat für sie. Und deshalb ist es ja so grundrichtig hier, diesen Text zu schreiben und sich vor allem an die jungen Mädchen zu wenden und denen aufzuzeigen, euer Körper gehört euch, ihr könnt machen damit, was ihr wollt, niemand sollte darüber bestimmen. Und ja, die Gesellschaft will da immer eingreifen, sie manipuliert und sie greift in unseren Körper ein. Es ist ganz, ganz schlimm und jetzt eigentlich noch schlimmer als damals mit dem kapitalistischen Markt, mit der Weiterentwicklung zum Imperialismus aus dieser frühen, frühkapitalistischen, freien Konkurrenz damals. Aber ja, versucht das einfach, versucht das abzuwehren. Klar, der wirkliche Klassenkampf wäre politisch, wäre sich zu organisieren. Aber solange das noch so ist und wir diese neuen Gesetze, diesen neuen Staat nicht erkämpft haben, gut, solange muss das Individuum halt so schauen und sagen, ich gebe einen Fick auf die Meinung der Leute und ich versuche einfach, das mir freizukommen, dass mein Körper mir gehört. Und ja, weiter im Text. Wärest du so töricht, an die Unsterblichkeit zu glauben? Nun denn, wenn du fickst, meine Liebe, bleibst du den Menschen im Gedächtnis. Die Lukretien hat man bald vergessen, während die Theodoren und Messalien den liebsten und häufigsten Gesprächsstoff bilden. Wie sollte man nicht ein Schicksal bevorzugen, das uns mit Blumen begrenzt und uns noch die Hoffnung auf Verehrung jenseits des Grabes lässt? Wie, frage ich, sollte man nicht dieses Schicksal jenem vorziehen, das uns töricht auf der Erde dahin vegetieren lässt und uns nach unserem Leben nur Verachtung und Vergessen verspricht? Eugenie, oh Liebste, wie diese verführerischen Reden meinen Geist entzünden und meine Seele verführen. Ich bin in einem Zustand, den man schwerlich beschreiben kann. Und sag mir, kannst du mich mit einigen dieser Frauen bekannt machen, die mich prostituieren, wenn ich es ihnen sage? Madame de Saint-Ange, bis du mehr Erfahrung hast, ist das einzig meine Sache. Überlass diese Sorge mir und mehr noch alle Vorsichtsmaßregeln, die ich treffen werde, um deine Fehltritte zu verschleiern. Mein Bruder und dieser zuverlässige Freund, der dich belehrt, sind die ersten, denen du dich nach meinem Willen hingeben sollst. Danach werden wir andere finden. Beunruhige dich nicht, liebe Freundin. Ich werde dich von Vergnügen zu Vergnügen eilen lassen. Ich lasse dich in ein Meer von Wonnen tauchen. Ich überhäufe, überschütte dich damit. Eugenie, oh Liebe, ich bete dich an. Nein, du wirst niemals eine gehorsamere Schülerin haben als mich. Doch scheint mir, du... Ja, und ich glaube, an der Stelle können wir es bewenden lassen. Da kommen sie jetzt zu sprechen. Ja, wie macht man es, dass der Gatte es nicht bemerkt? Oder Schwangerschaften? Ach, komplizierte Fragen, ne? Für eine Frau dann speziell. Aber ich finde, die abstrakten, theoretischen, philosophischen Fragen haben wir an der Stelle ja schon mal geklärt. Ja, es ist ein grandioser Text, ich kann es nicht fassen. Also, boah, krass. Sollte ich vielleicht sogar nochmal eine Englisch-Version besorgen und auf Englisch vorlesen. Wir müssen wirklich die Völker, vor allem die Mädchen der Erde, die jungen heranwachsenden Frauen, bilden und denen das vorlegen, was die französische Literatur zu bieten hat. Und ja, da werden wir als Deutsche natürlich hart arbeiten müssen, um in dieser Konkurrenz gegen Frankreich bestehen zu können. Ich glaube, da reichen unsere heutigen Mittel und Werke erotischer oder sexualtheoretischer Natur noch nicht aus. Ich bohre hier mein Brett. Ja, ich bin dran, aber ich sag mal, so wie ich die Deutschen kenne, stehe ich da relativ allein auf weiter Flur. Und das ist mir auch ganz recht, ne? Ich schüttle diese Gesellschaft ab. Also, wir sind hier jetzt über den 3 Stunden und ja, ich fühle mich ungefähr so wie damals. Ne? Ich weiß noch, mit Folge 28, da war es auch so, ich hatte so ein leichtes Tief dann, irgendwie ja, so bei zwei Stunden so, aber dann ging es auch wieder aufwärts so nach 3 Stunden und so fühle ich mich jetzt irgendwie auch, obwohl ich auch fühle, ich sollte eigentlich nicht weiterreden, ne? Meine Stimme ist auch angekratzt und so, ich hatte überhaupt ja noch Husten, die letzten Tage war auch noch nicht ganz ausgeheilt, als noch ein bisschen krank und ich will aber auch nicht daheim bleiben, ich muss zur Arbeit, muss raus, nur da fühlt man, ja, man ist in der Gesellschaft, man taucht ein, man sieht diese anderen Menschen und fühlt einfach diese Zusammenfügung, das Zusammenspiel, dass nur so man komplett sein könnte. Wenn man wirklich so hier lebt, die gut allein ist, da kann man schon den Eindruck bekommen, es könnte ja doch stimmen mit dem Liberalismus, aber das kann es eben nicht. Das ist immer ein grober Fehler, grober Schnitzer in der Philosophie. Und dieser Text hat uns das deutlichst aufgezeigt, die materiellen Freuden blühen da beim Ficken. Und ja, wer würde das nicht gern tun? Oder wer, ja, also das ist doch eine Entschädigung für alles oder für alles Schlechte, was man im Leben vielleicht erfahren kann. Ja, aber wisst ihr, Leute, ich glaube, ich muss hier wirklich auf diese Spur kommen, dieses Programm einfach zu beenden. Und einfach fühlen meine Produktionsmittel, meine Stimme, die ist schon ein bisschen rau und es tut mir leid, aber ich werde ja zurückkommen, werde mich regenerieren und auf dem Markt wiederum mein Produkt bereitstellen. Der Punkt ist, ich will ein Lied spielen, weil es hieß auch bei Eva Illus, war davon die Rede, dass Männer viel Zeit zu verschwenden haben. Time to waste, ja. Time to waste. Und Frauen eben nicht. Zumindest nicht, wenn sie nicht so vorzüglich erzogen werden wie hier. Oder, ja, weiß gar nicht wie. Die Sache ist die, liebe Leute. Ich will dieses Lied spielen, Time to Waste von Landon McNamara. Ja, auch in Stone, auch in seiner Stimme merkt man irgendwie, dass ja, er ist auch auf dem Pfad der Laster. Dieser physiologischen Laster, die ich ja auch so praktiziere, jedenfalls diese Substanzen. Und erst, ja, macht so eine Art Reggae-Musik, Stoner Beats und ja. Und dieses Lied, ja, sag ich dir, Bro, hey, also das habe ich damals gehört am 24., also an Heiligabend, aber habe es irgendwie in dieser Zeitung gehört im Dezember. Als ich mir damals so dachte, ja, mit dieser Kollegin Lilia im Büro und was mache ich, wie fahre ich nochmal meinen nächsten Zug oder sollte ich überhaupt oder was? Hä? Aber dann dachte ich so, hey, ja. Also ja, ich habe dieses Lied so gehört, aber dann produzierte sich diese ungute Situation. Also jedenfalls kam es zu diesem unguten Schlagabtausch dann textueller Natur. Über einen Messenger-Dienst. Und da fühlte ich mich also bedrückt an Heiligabend, genau an diesem Tag. Und dachte dann aber so, oder spielte dann dieses Lied, weil ich so dachte, ja, das passt eigentlich perfekt. Ich sag dir, und ich habe einfach dieses Gefühl gegenüber Lilia jetzt, ja, weißt du was, ich habe eine Menge Zeit zu verschwenden und ja, ich meine, ich habe keine Eile, du kannst machen, was du willst. Ich habe diese Sehnsucht irgendwie nach dir und mit dir zusammen zu kleben, aber ja gut, also ich will dich auch nicht beeindrucken, das war das Ding, ich hatte ihr meinen Podcast geschickt und fühlte, ah, das ist was Beeindruckendes, ja, aber eigentlich will ich nicht so sein und dass sie mich bewundert, aber ja, deshalb kommt das in diesem Lied vor, ja, not trying to impress, oder ja, dass er einfach so sein Leben lebt und einfach irgendwie auch, ja, da verpeilt ist, noch nicht mal einen Job hat. Er hat keinen Job und keine Freunde. Ne? Jeder Montag ist für ihn wie ein Wochenende. Aber für mich wäre es eben andersrum erstrebenswert, dass die Wochenenden endlich auch mal so energiegeladen und spannungsvoll werden wie die Wochentage. Aber okay. Also, ja, irgendwie, ich habe viel Zeit zu verschwenden, weißt du, und du kannst ruhig deine eigenen Erfahrungen machen oder den Pfad der Lasterhaftigkeit erstmal beschreiten mit jemand anderem. Sie sagte mir auch, dass sie einen Freund hatte damals oder sagte sie mir irgendwann im Herbst. Und ja, also und da, ja, das, nein, das will ich jetzt nicht sagen. Sondern ich habe hier meine verschwiegenen Kanäle. Ja, ich gebe hier nicht alles preis, vor allem nicht alles gleich in den gleichen Sprachen, sondern ich habe wirklich Geheimnisse auch, die ich ausplaudere oder jedenfalls, die ich vorher auf Spanisch angedeutet, angesprochen habe. Oder ja, gewisse Sachen jedenfalls, mit denen ich euch hier auch eifersüchtig machen will und neidisch, dass ihr nicht Spanisch könnt und nicht verstehen könnt, was ich da geredet habe. Ne? Liebe Leute, diese anderen, diese sind so, ne, die verstehen Spanisch und was sind, also, was rede ich hier überhaupt? Das ist ja wirklich, nein, nicht auszuhalten. Ja, aber ich meine, ich kann es nicht besser begründen, warum mir irgendwie dieses Lied gerade damals so zusagte und ich wirklich das Gefühl hatte, wow, das kann jetzt diesen Schmerz vielleicht ein bisschen heilen. diese Situation, die da eskaliert ist. Ich weiß nicht mal warum. Und es fühlte sich so harmonisch an, dass wir uns angeschmiegt haben durch diese Textnachrichten. Aber dann irgendwie, ja, dann irgendwie dieses gegenseitige Ressentiment und sich Vorwürfe machen. Und man will nicht mehr, dass dann denkt der andere, den anderen nochmals aufzusuchen. Und denkt sich so, ja, was ist schon ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich kann dir auch, ich echt. Vielleicht wird der Sex nur noch intensiver im Alter, ne? Wie wir vorher gelesen haben bei Eva Illus, ist doch umso besser, hoffentlich auch für Männer, dass da die Lust jedenfalls emporschnellt, aufschießt. Und mit diesen Überlegungen möchte ich dann möchte ich dieses Produkt endgültig finalisieren und abrunden und sage euch lieben Leuten, dass ich nur noch kurz schaue, ob ich nicht ein besseres Lied habe, weil natürlich, man will immer das Bessere, the next best thing. Time to waste, ja. Ja, aber vielleicht gibt es wirklich was Besseres, weil das ist so ein, weil, ja, das habe ich jetzt schon zu oft gehört, nur das seit damals irgendwie. Ich glaube, hier haben wir nämlich ein interessantes, das könnte ich Mood, auch schön 24K Golden, wow. Das ist, das bringt so diesen Mood, diese Stimmung zum Ausdruck, die irgendwie immer präsent ist. Irgendwie ist man ja immer gestimmt, aber es fällt einem nicht so auf. Oder erst wenn man spricht, reflexiv, da, ja. Und es gibt aber ein Lied, das mir hier irgendwie zusagt. Und zwar heißt es, jetzt gehst du weg. Hat also wieder scheinbar mit dieser Situation des Betrugs und des Seitensprungs zu tun. Wie das letzte Lied auch. Und ja, es ist ein gutes Lied, spielen wir das einfach ein. Ich kenne es noch nicht so lange, deshalb schmiegt sich das jetzt einfach besser an meinen Gemütszustand jetzt. Und ich will davon auch wieder aufgespießt werden, von diesem Genießen, diesem musikalisch-künstlerischen Genuss-Effekt in mir, das, was es in mir aufwirbelt, um meinen Geist, meine Laune in tausend glitzernde Farben und Strahlen zerstiebt. Ja, und damit, glaube ich, kann ich wirklich sagen, das war's. Ich verabschiede mich und melde mich demnächst gehorsamst wieder zurück zum Dienst am Hörer, Befriedigung der Hörer, Dienst am Mikrofon und sage hier Ciao und Ahoi.
Ich hab das Weltall durchkämmt, bin auf Raketen getourt und wurde Superstar im All. Wär fast nicht wiedergekommen und doch jetzt steh ich vor dir. Doch du gehst weg mit diesem Arschloch. Ich jagte Sterne hinterher in einer Welt, die du nicht kennst. Vielleicht versteh ich auch zu wenig von der Welt, durch die du rennst. Vielleicht ist gut so wie es ist und du bist von einem anderen Stern. Wahrscheinlich ist ein neuer Nerd, doch im Moment würd ich ihn gern. Gerne.
ne Fresse hauen. Yeah. Du schaust mich an, du glaubst mir nicht. Du glaubst, ich wäre dicht und außerdem tauge nichts. Mag ja sein, doch du wirst sehen, er ist genau wie ich. Nur nicht so ausgesprochen hübsch und nicht so schlau wie ich. Bitte glaub an mich, du bist die Frau für mich. Ich weiß ja auch, wir sind enttäuscht, doch nur im Augenblick. Steig jetzt ein, wir fliegen weg hinaus ins blaue Licht. Weg dahin, wo man uns kennt und nicht so traurig ist. Bitte glaub an mich. Ich jagte Sterne hinterher in einer Welt, die du nicht kennst. Vielleicht versteh ich auch zu wenig von der Welt, durch die du rennst. Vielleicht ist gut so, wie es ist, und du bist von einem anderen Stern. Wahrscheinlich ist ein neuer Wert, doch im Moment würd ich ihn gern. Junge Fresse, yeah. Ist gut so, wie es ist, und jetzt ist er noch.